So, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, da sind wir wieder bei der knappen Stunde Gemütlichkeit mit Tino.
Und mit Tim. Hallo Tim.
Hallöchen, wie geht's dir? Wie steht's?
Och, mir geht's ganz gut. Wie geht's dir denn?
Ja, Tino, wenn ich dich höre, ne, da geht mir das Herz auf. Du weißt ja, wie es ist. Ja. Da strahlt die Sonne.
Ja, hast du es lange nicht gehört und doch wiedererkannt.
Ja, und ich muss immer am Fenster muss ich immer pssst machen, weil dann auch die Vögel anfangen zu zwitschern, aber das ist ja schlecht
wenn die
für
mich hören?
Aufnahme. Nee, das ist schlecht für die Aufnahme, wenn so viel gezwitschert wird. Kannst du dich vielleicht noch erinnern, Tino?
Ich dachte, die fangen an zu zwitschern, wenn die mich hören. Wie so eine Disney-Prinzessin.
Ja, vielleicht erinnert sich noch der ein oder andere Hörer, ja, wo Tino wirklich wahrscheinlich wie so eine Disney-Prinzessin auch angezogen war. Ne? Da waren ja irgendwie, ein Vogel war auf deiner Schulter, einer auf deinem Arm.
Ne? Das war die lange verschollene 10. Folge.
Naja, also, jetzt.
Kannst du dich denn noch daran erinnern, wo es uns alles gibt?
Also, uns gibt es natürlich auf allen Podcatchern, die ihr haben könnt. Dann haben wir eine Internetseite, www.dieknappestunde.gemütlichkeit.jimdofree.com. Dann sind wir noch auf X, aber ich weiß nicht, diese Kanäle, die pflegen wir nicht so, ne? Instagram, ab und zu laden wir mal was hoch.
Genau, ja? Instagram sind wir eigentlich ein bisschen aktiver. Twitter, also X, bin ich tatsächlich gar nicht mehr so unterwegs. Ich weiß nicht, ob du da noch aktiv bist.
Ja, selten. Also, aber ich will da auch mehr machen, aber ich komme halt wirklich leider gar nicht dazu.
Und das Wichtigste ist natürlich Letterboxd.
Letterboxd, genau. Ja, Letterboxd haben wir zwei Accounts, die verlinken wir natürlich in den Shownotes.
Die sind immer verlinkt, genau.
Und E-Mail, können wir uns auch schreiben. Da gucken wir natürlich auch täglich rein. Die knappe Stunde Gemütlichkeit mit oe@gmail.com. Und dann haben wir eigentlich schon alles, ne?
Eben, also ihr könnt uns da fleißig schreiben, aber es kann natürlich immer ein bisschen dauern, bis wir da mal drauf antworten, weil wir die ganzen E-Mails natürlich alle lesen, auch die von den ganzen Prinzen aus Nigeria oder die Potenzmittel aus Asien. Das wird alles fleißig von uns gelesen
und
natürlich
probiert,
auch beantwortet.
Ne? Und genau, also wir lesen jede E-Mail von jedem Fan, deshalb kann es ein bisschen länger dauern.
Eben, so ist es.
Und genau, ja, Tino, wollen wir gleich einsteigen, ja?
Richtig, wo wir eben beim Thema Letterboxd waren, da loggen wir hier quasi immer alle Filme, die wir so gesehen haben. Und in jeder Folge stellen wir euch eigentlich so drei Filme vor, die wir in letzter Zeit hatten und wo wir denken, okay, die müssten wir euch mal so ein bisschen näher bringen und die lohnen sich anzugucken. Und ab und zu ist auch mal ein Film dabei, wo wir sagen, ja, guck den vielleicht mal lieber nicht. Aber ich muss dieses Mal tatsächlich ehrlich sagen, ich habe, glaube ich, keinen Film gesehen, von dem ich jetzt negativ berichten würde.
In unserer Rubrik, was wir gesehen haben.
So, Tim, möchtest du anfangen?
Ja. Naja, also Tino, jetzt wo du es so spannend machst, na gut, da fange ich an. Ja, also ich habe einen ganz alten Klassiker geguckt, haben wir das schon in der letzten Folge erwähnt? M?
Ah, das weiß ich nicht.
Ja.
Müsste ich nachschauen. Aber ich glaube, du hast es mal erwähnt. Ansonsten habe ich das nur bei dir gelesen. Das kann natürlich auch sein.
Ja. Nee, ich glaube, den hatten wir wahrscheinlich schon genannt.
Okay, ja, also sich zumindest anbieten, dass der irgendwann mal gefallen ist.
Ja. Was habe ich denn da Schönes gesehen? Ah, hier, na, das ist einer meiner Lieblingsfilme. Ich habe mehr schlechte Filme gesehen als gute. Das passt doch perfekt. Ich habe mir ungesehen einfach so gekauft, du weißt ja, ich bin so ein alter hier Hardcore-Hardliner, ich kaufe mir noch Blu-Rays und Steelbooks und so und obwohl ich vorher mir nicht angeschaut habe, habe ich mir Spider-Man Across the Spider-Verse gekauft und ich muss sagen, ich war natürlich nicht enttäuscht, also das hätte mich auch ganz stark gewundert, wenn der Film nicht super gewesen wäre. Und ja, also das ist auch wirklich eine der wenigen Filme. Das ist ja wieder so eine hier Phil Lord und Chris Miller Production. Ja. Ne, die haben ja hier Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen, Lego Movie, ne, Spider-Man Into the Spider-Verse und noch viele, viele mehr. Hier, The Mitchells vs. The Machines.
Ja, ne, so. Ganz großer Klassiker.
Na, also jetzt schon. Ne?
Ja.
Und genau, und so ist es hier auch, ja. Also wenn ich da schon allein schon die ersten 30 Sekunden sehe vom Intro, da habe ich eigentlich schon voll Bock, 5 Sterne komplett voll zu vergeben. Und ja, also wer die Geschichte nicht kennt, da geht es ja um, im ersten Teil ging es ja darum, dass jemand aus Versehen Spider-Man wird, ne, der eigentlich gar nicht dafür vorgesehen war. In irgendeinem, gibt ja diese Multiversen da bei Marvel und so ein Kram, ne? Und da ist irgendwie Peter Parker dann in den seine Dimensionen reingekommen und die haben dann halt gegen alle verschiedenen Bösewicht gekämpft aus verschiedenen Universen, kreuz und quer. Ja, so. Und das war halt Spider-Man Into the Spider-Verse. Da, wo übrigens auch ein Spider-Man, ich glaube, dieser Schwarz-Weiß-Spider-Man, der wurde von Nicolas Cage synchronisiert, falls du das noch nicht wusstest.
Okay.
Ja, genau. Und jetzt geht's hier eben, knüpft der Film eben nahtlos weiter dran an. Ne? Weil das ist ja natürlich eigentlich eine Story, die man auch schön ausbauen kann mit diesen Multiversen und so. Da kommt jetzt so eine Spider-Woman und der Miles Morales und sie, ne, hüpfen halt durch verschiedene Welten. Immer kurzweilig, interessant, ne, aber auch mit viel Herz. Okay. Und genau, hast du ihn schon gesehen?
Nee, leider noch nicht. Den ersten habe ich damals gesehen, aber den jetzt noch nicht. Der ist ja auch nochmal aufgeteilt worden, ne? Also gibt es ja auch nochmal einen dritten Teil dann.
Ja, gibt es noch einen dritten Teil, genau.
Der sich jetzt nochmal verschoben hat. Also er sollte ja auch eigentlich relativ zeitnah direkt kommen, glaube Anfang nächsten Jahres sogar schon. Aber der ist nochmal auf unbestimmte Zeit verschoben worden.
Ja. Und hier zum Beispiel auf Letterboxd haben den schon 1,5 Millionen bewertet und der hat eine Durchschnittsbewertung von 4,5 Sternen. Und die Mehrzahl, also oder sagen wir mal die Hälfte, hat 5 Sterne gegeben, also 700.000. Ja.
Also der ist auch durch die Bank weg von allen Kritikern immer extrem hoch gelobt worden.
Ja, und sage und schreibe 1.500 halbe Sternraten. Ich weiß nicht warum.
Okay, ja, das ist wahrscheinlich wieder irgend so ein Ding, wo da was boykottiert werden sollte oder so.
Die Trolle
ja,
waren's.
Die auf jeden Fall. Das hast du ja ganz oft bei so Filmen, wo es vielleicht dann irgendwie die auf Wokeness irgendwie angeblich geschrieben werden und sowas.
Aber das ist ja bei dem Film absolut überhaupt nicht.
Nee.
Ne? Also.
Aber es gibt immer Leute, die irgendwie ein Problem damit haben und dann irgendwelche Reddit-Foren damit vollballern, warum da jetzt irgendwas schlecht dran ist und sowas. Und sich so Trollarmeen bilden deswegen.
Ja, naja, gut, das finde ich auch manchmal nachvollziehbar, ne? Aber man sieht es auch an den Zahlen, zum Beispiel bei Disney, ne? Also ich meine, dieses Jahr oder, oder dieses Quartal haben sie ein bisschen Glück gehabt und nur 700 Millionen verballert, ne? Also Verlust gemacht. Aber das ist schon, ich finde, das ist schon manchmal extrem. Ne? Also man kann es ja übertreiben. Ne? Aber ja, wenn man es einbauen möchte in den Film. Aber ja, ist halt irgendwo, lenkt halt ab von der Hauptstory.
Ja gut. Je nachdem, wie was halt die Geschichte hergibt oder wo es halt hinpasst. Ne?
Ja. Naja, genau. Und zum Beispiel bei diesem Film, dieser Miles Morales ist ja auch ein Hauptdarsteller, farbiger Hauptdarsteller. Da spielt das eben keine Rolle. Ne? Und das ist eben super so. Ne? Ja. Da muss genau. Jetzt keiner drauf irgendwie hinweisen oder so. Dass es gut ist oder schlecht oder was weiß ich. Oder ne? Das braucht man ja nicht für die Geschichte.
Das, was den Spider-Man so ausmacht, finde ich, ist halt diese moderne Art von den Zeichnungen. Das finde ich halt das, was es so krass gemacht hat und was so der erste krasse Blick war, wo damals der erste Teil rauskam, wo ich den Trailer gesehen habe im Kino. Ich glaube, der lief tatsächlich irgendwo in so einem Marvel-Film als Vorspann. Und da habe ich schon gedacht, das sieht so krass aus und so modern und mal ganz anders. Und jetzt so im krassen Gegenteil zu den ganzen Pixar- und Disney-Filmen und so, die man sonst so sieht. Mhm. Und das ist so hat ein bisschen ja, ist halt irgendwie größer geworden, ne? Es sind jetzt viele Filme, die so gemacht wurden. Ist jetzt der letzte Turtles-Film, ist ja auch so in dem Stil. Mhm. Der sah auch relativ gut aus, bin ich auch gespannt drauf. Den werde ich mir auch demnächst dann mal angucken. Oder es gibt diese Anthology-Serien, die immer rausgekommen sind, hier Love, Death and Robots, das hatten wir ja schon mal vorgestellt zum Beispiel.
Ja.
Oder auf Disney kam auch Star Wars Visions raus, wo auch verschiedene Zeichnungs- oder Animationsstudios halt so ihre Ideen eingebracht haben und immer so 10, 15-minütige Kurzfilme animiert haben, eben in dem Star Wars-Kontext dann. Oder jetzt, wie gesagt, das die Spider-Man-Filme. Und was jetzt so der große Geheimtipp ist, der jetzt letztens rausgekommen ist auf Netflix, da habe ich auch nur mal kurz reingeguckt, ist der Blue Eye Samurai. Ich weiß nicht, hast du davon schon mal gehört?
Nee, hört sich aber witzig an.
Ist auch dieser Animationsstil, soll extrem gewalttätig, extrem blutig sein,
okay,
aber mit einer extrem guten Rache-Story. Also ist halt, wie gesagt, ist eine Animation für Erwachsene, ja, und ist auch durch die Bank weg mit 5 Sternen und höchsten Kritiker-Lobpreisungen überhäuft worden.
Okay, also da ich meine, Gino, also das wäre vielleicht auch ein Film, für den wir uns
das ist eine Serie.
Noch nicht gesehen hast. Ach, eine Serie, okay.
Ja, das ja, sind gut. Auch, ich glaube, 8-mal ja, eine Stunde. Also das ist dann doch schon relativ viel und zeitintensiv.
Ist schon sportlich. Und wenn wir uns gerade ja, mal, ne, wir, wenn wir uns einen 2-Stunden-Film nehmen, das dauert auch schon 3 Monate.
Ja, so ist es.
Okay, na gut. Okay, aber dann ja, Empfehlung für die Hörer. Ne?
Auf jeden Fall. Ich werde auf jeden Fall auch mal reingucken. Und vielleicht können wir ja in der nächsten Folge schon mal was darüber erzählen. Ich weiß nicht, ob du gerade Netflix guckst oder schaust. Oder.
Ja, ja, ab und zu. Hm.
Genau, und da ist er jetzt eben frisch rausgekommen. Da kannst du ja vielleicht auch mal reingucken. Vielleicht interessiert
er
dich ja.
Ich weiß nicht, wie es den Hörern geht, aber bei mir ist es so, also ich gucke höchstens vielleicht einen Film in der Woche. Ne? Also es ist einfach zu viel los. Ne? Aber genau. Ja.
So ist es. Dann gibt es mal eine Woche, da guckst du 2, dann gibt es mal eine Woche, da schaffst du es halt gar nicht.
Genau.
Aber so im Schnitt ist es aktuell wirklich so, dass man vielleicht einen Film in der Woche schafft, auf den man sich dann auch wirklich halt freut.
Na klar, ja.
Genau.
Kino, was haben wir denn noch? Was haben wir denn?
Genau. Ich war in der letzten Zeit immer mal im Kino. Und zwar bin ich halt nach der Arbeit immer mal so, also ich war auf Dienstreise und habe gedacht, so ich habe nicht viel zu tun danach, nach der Arbeit.
Ach, nach der Arbeit, ach so, okay. Arbeit, okay.
Und habe gedacht, ach komm, ich schaue mir mal so die Kinos an, die in der Gegend sind. Und habe dann eben erstmal den Film gesehen, den wir dann auch gleich als Folgenbesprechung hatten. Und habe mir zusätzlich aber auch noch den neuen Martin Scorsese-Film angeschaut.
Alles an einem Tag.
Nee, in 2 Tagen.
Okay, ich hätte mich also gewundert. Mit,
ja, also die beide, also der Killers of the Flower Moon, der Scorsese-Film, hat halt schmale 3,5 Stunden. mit Werbung und sowas sitzt du da halt wirklich 4 Stunden und der lief ohne Pause.
Und also ich glaube, so lange ist noch nicht mal The Human Condition, ne?
Ja, doch. Der ist schon so lang. Ich glaube, der geht sogar 9,5 Stunden oder 10. Den wollte ich dir ja eigentlich mal als Hausaufgabe geben, oder?
Ja, den geben wir uns mal gegenseitig mal auf. Den gucken wir mal zusammen. Da machen wir uns mal ein schönes Wochenende.
Richtig.
Vielleicht unter dem Sternenhimmel im Sommer im Zelt.
Wenn Herr der Ringe die Extended Version nicht reicht, dann hauen wir hinten dran nochmal die Human Condition. Aber in schwarz-weiß und mit japanischen Untertiteln, oder? Ja. auf jeden Fall, wie gesagt, habe ich mir Killers of the Flower Moon angesehen. Hatte ich wirklich Lust drauf, aber halt eher so, sag mal, weil es Scorsese-Film ist, weil der halt quasi fast keine schlechten Filme gemacht hat, die man mal gesehen hätte oder so.
Richtig.
Vielleicht ein guter Irishman war ein bisschen schwierig, weil der halt auch für direkt auf Netflix rauskam.
Direkt auf Netflix, aber ich muss sagen, also der Irishman, auch wenn er so lang war, der war trotzdem kurzweilig, ne? Der war jetzt nicht so gut wie zum Beispiel The Departed oder wie heißt denn hier Goodfellas, ne? Unerreicht. Ja. Aber der war halt eben nicht so gut. Aber der war trotzdem, da ist einem nicht so vorgekommen, als wären das auch 3 Stunden.
Ja, das Problem ist immer, wenn ich einen Film jetzt so daheim gucke oder im Streaming und der geht halt 3,5, 4 Stunden, da verlässt mich dann irgendwann die Aufmerksamkeit. Weil du immer mal was anderes hast. Dann machst du mal Pause, dann gehst du halt aufs Klo oder machst Pause, guckst eine Viertelstunde später weiter, weil du halt, keine Ahnung, dir was zu essen geholt hast oder zu trinken oder sowas. Im Kino bist du da fokussierter drauf. Also da lässt du dich auch nicht so ablenken, finde ich.
Und da hast du das knallhart durchgehalten, die 3,5 Stunden, ohne Pause.
Genau, also ich habe auch wirklich am Anfang so ein bisschen Bedenken gehabt, weil wo ich im Foyer gesessen habe, waren noch so ein paar Jugendliche mit drin, die da gesessen haben. Da habe ich so gedacht, weiß jetzt nicht, ob das die Zielgruppe ist. Also willst du jetzt nicht vorverurteilen, aber die sahen halt eher so aus, naja, also wir wollen mal einen Film gucken, aber das ist nicht so unser Ding. Die waren dann aber wirklich nicht in dem Film drin. Das waren vielleicht, also ich war der Jüngste wahrscheinlich, würde ich meinen. Und die anderen waren alle deutlich älter und halt aber auch, die haben es auch komplett durchgezogen. Da ist nicht einmal irgendwas gesagt worden in dem Film. Da war Totenstille. Das hat alles super funktioniert, weil ich glaube, wenn du da wirklich so ein bisschen Stimmung im Kinosaal drin hast oder sowas, dann funktioniert der Film auch nicht mehr. Da geht es ja so ein bisschen drum, ich weiß nicht, ob du die Geschichte vielleicht schon mal gehört hast. Da geht es um die Osage Nation. Also das ist so ein Volksstamm von amerikanischen Ureinwohnern, denen mal von der amerikanischen Regierung damals ihr Land quasi abgekauft wurde. Und die wurden halt zwangsumgesiedelt, haben ein Stück Land relativ günstig bekommen, beziehungsweise haben es geschenkt bekommen, halt mit allen Rechten da drauf und sollten halt da nun ihr Leben gründen. Und irgendwann ist aber auf dem Stück Land, was die geschenkt bekommen haben, Öl gefunden worden. Und da haben sich natürlich alle Ölfirmen nun draufgestürzt und haben sich da die ganzen Pachtrechte und sowas geholt und haben dann entsprechend diesen Ureinwohner-Volksstamm eben ausbezahlen müssen. Also sie haben dann quasi jeden Monat ihren Scheck bekommen und waren damals der reichste Volksstamm der Welt. Das ist ja alles nice. Wahre Begebenheiten.
Sehr schön.
Glück muss man mal haben. Muss so, ne? 1920 gewesen sein. Ich glaube, muss nach dem Ersten Weltkrieg gewesen sein. Und die waren halt damals halt die reichsten, also der reichste Volksstamm der Welt. Und weil die aber von der amerikanischen Regierung nicht so richtig vollgenommen wurden, wurden denen immer so, ja, so Begleitpersonen oder Geldverwalter zugestanden. Mhm. Also sie haben quasi immer so einen Vormund gehabt, der für die quasi alles geregelt hat. Also das alles, alle Behördengänge, das Geld abgeholt und sowas. Und wie es naheliegend ist, ne, da gibt es halt natürlich auch ab und zu mal ein schwarzes Schaf dabei, der halt nur aufs Geld aus ist. Und genau darum geht es halt so in dem Film. Ne? Da, nach und nach verschwinden Leute von diesem Volksstamm oder werden halt umgebracht. Und irgendwann wird das FBI hingeschickt und soll sich das halt mal anschauen, was dann da eigentlich so los ist und warum da die Leute halt nach und nach sterben. Und darum geht es in dem Film. Also wie halt aufgedeckt werden soll, wer hinter den ganzen Morden steckt.
Steht das schon fest von Anfang an oder muss man da raten?
Na, du weißt das relativ schnell. Also das ist jetzt, das ist ein offenes Geheimnis. Es geht nur darum, wie es quasi so richtig rauskommt.
Und aber trotzdem spannend gestaltet so.
Auf jeden Fall, genau. Und wie es halt so Scorsese-typisch ist, es wirkt wie ein Mafia-Film. Also der baut sich halt immer mehr so ein kriminelles Geschäft auf mit so einem, in Anführungsstrichen, Paten, der alles so ein bisschen, alle Fäden in der Hand hält. Und wie der nun alle gegeneinander ausspielt oder wie er halt zu seinem Vorteil alles legen möchte. Und genau darum geht es halt in dem Film. Und was man halt als so Nebeneffekt mitbekommt, man sieht halt so das Leben von den Menschen, woran die leiden, was das Geld alles Schlechte für die gebracht hat oder was so den ihr ganzer Nachteil geworden ist daraus. Ja, das ist auf jeden Fall, wie gesagt, 3,5 Stunden ist halt schon lang. Im Kino ist es angenehmer, das zu gucken, weil man halt auch wirklich fokussiert dran bleibt. Ich kann mir vorstellen, dass das im Heimkino wirklich schwierig wird, weil man halt öfters mal dann vielleicht Pause macht oder doch nochmal irgendwie was anderes schaut. Und ich habe auch so, ich habe es auch in der Letterboxd-Review geschrieben. Ich glaube, wenn man von vornherein sagt, ich möchte das vielleicht als Miniserie aufbauen, so 5 oder 6 Folgen vielleicht, jeweils eine 3/4 Stunde, macht das noch ein bisschen ausführlicher, dann holt man vielleicht noch mehr Menschen ab. Aber als einzelner Film ist es halt dann doch eher Prestige für Apple, weil es von Apple produziert. Und die schmeißen den halt natürlich ins Oscar-Rennen, ist klar. Und dann möchten die halt eher so ein bisschen auf sich aufmerksam machen. Und hier, wir machen die neuen, großen, guten Filme.
Ja, wie alt ist eigentlich Martin Scorsese? Der ist ja auch schon über 80 wahrscheinlich, ne?
Na, eher so an die 90, oder?
90, Naja, also, der will ja auch noch mal einen riesen Film raushauen, ne?
Ja, aber das wird halt immer, na, also ich glaube, das wird nichts mehr. Nee, 80 ist er, 81.
Ah, 81, okay.
Ja.
Wie wird nichts mehr? Hat er doch gerade gemacht.
Ja, aber das ist ja, also der ist von den Kritikern schon nicht mehr sonderlich gut bewertet worden. Da gibt es halt so ein paar Fans, die noch so ein bisschen dabei sind. Aber die meisten sagen halt, okay, der wird halt von Film zu Film schwächer, ne? Und es ist ja klar. Und ich glaube auch, du musst halt auch so sehen, ne? Welches große Filmstudio gibt ihm halt noch wirklich viel Geld dafür? Und wenn er halt hinkommt, hier, ich möchte gern ein 4-Stunden-Drama machen über einen Indianerstamm. Ja, boah, weiß ich nicht. Also ich glaube, da werden sich nicht mehr alle drum reißen. Gerade weil das halt auch mal wahrscheinlich 200 Millionen kostet, so ein Ding. Und da sagen die großen Filmstudios, na gut, dann machen wir aber lieber einen irgendeinen neuen Avengers-Film, weil der bringt die Kohle halt eher wieder ein.
Ja, und gerade weil Film, eigentlich auch alle wissen, dass eigentlich die besten Geldverwalter immer noch Tim und Tino sind, von der knappen Stunde Gemütlichkeit.
So ist es.
Also wenn ihr jemanden braucht, der für euch betreut. Ne?
Richtig.
Einfach
also ich drehe den Film für die Hälfte.
Die E-Mail-Adresse habt ihr.
Aber es ist wirklich so, also die 200 Millionen, oder das war jetzt ins Blaue geraten, aber auf jeden Fall spielt der das Geld nicht ein. Mit Absicht, also wirklich mit Absicht nicht. Das ist wirklich ein reines Prestige-Objekt, dass der Film halt gemacht wurde.
Ja, ich habe aber auch viel Plakate gesehen in der Stadt, überall und so. Aber
Also ich habe so gar nicht viel Werbung mitgekriegt. Und hier
also ich war da in Frankfurt zu der Zeit und da war wirklich richtig alles vollgepflastert.
Okay. Also ich habe vielleicht so 2, 3 irgendwie Banner gesehen auf den Webseiten von den Kinos. Und wo ich in den Kinos war, ist der auch wirklich, also gut weggesendet worden. Also der lief nicht in den großen Sälen. Und wenn dann nur in der ersten Woche. Und danach ging der auch relativ schnell raus. Also lass den vielleicht 3, 4 Wochen im Kino gewesen sein. Das ist schon sehr dünn dafür, was der kostet und was die Leute vielleicht erwarten davon.
Ja. Gut, Tino.
Was hast du denn noch gesehen?
Naja, also was ich nicht schlecht fand vom Storytelling her, das ist der neue Film von Mad Max Fury Road Regisseur George Miller. Das ist ja der Film mit Tilda Swinton, ne, und Idris Elba.
3000 Jahre.
Genau, 3000 Years of Longing. Ich sag mal so, der Film hat schon einige Schwächen. Und ist jetzt auch nicht für jeden was. Aber was ihn eben auszeichnet, ist auch wirklich ein gutes Storytelling. Ne? Also da geht es eben um diesen Gin, gespielt von Idris Elba. Und durch Zufall wird er halt so seine Flasche gefunden, ne? Und er kommt dann halt wieder frei. Ne? Und das Interessante an dem Film ist eben die Erzählweise, wie er erzählt, ne? Was er jetzt so die letzten 3000 Jahre gemacht hat. Ne? Oder wie er dazu gekommen ist, dass er andauernd wieder in die Flasche eingesperrt wird. Genau, aber ansonsten, ja, der Film hat kein richtiges Ende in dem Sinne, so ein spannendes Ende oder irgendwie, das hört einfach irgendwie auf. Dann schön. So, ja, es ist
Es versendet sich so einfach.
Ja, genau, also das ist jetzt, das ist auch viel Kritik hier, zum Beispiel bei den anderen, die den schon geschaut haben. Ja, da hat zum Beispiel hier einer geschrieben, jetzt die neueste Review, This could have been awesome, ja. Ja, stimmt auch, das hätte wirklich richtig cool werden können. Aber am Ende ist irgendwie so, jetzt ist die Luft raus, so okay. Als hätte er irgendwie auch selber nicht gewusst, wie er das so ein bisschen...
Das hätte wird. Schön sein können. Das
ja, klasse. Ja, ja. Also von daher, ich sag mal, wer so Geschichten als, wer so Märchen, bisschen märchentypisch...
Ich wollte gerade sagen, ich habe den auch irgendwie so unter Kategorie Märchen hätte ich den, glaube ich, so verschoben.
Ja, kann man so sehen, genau.
Ja, ich hatte den auch schon irgendwie so ein bisschen auf der Kurzliste, aber habe dann jedes Mal gesagt, na, da ist dann doch irgendwas anderes immer mehr gewesen, was mich doch noch ein bisschen mehr interessiert hat.
Ja, aber ich habe gedacht, Mensch, den gucke ich jetzt mal auch wegen George Miller, ne? Das ist ja hier Fury Road, da denkst du, warum macht der das? Ja. Aber vielleicht war das auch so ein Herzensprojekt von ihm, kann ja sein.
Jetzt, wo du Märchen sagst, fällt mir ein, letzte Woche habe ich einen Film gesehen, den habe ich bei Letterboxd gar nicht eingetragen. Den könnte ich aber auch direkt als nächstes reinnehmen. Weil den wollte ich, glaube ich, ein bisschen ausführlicher beschreiben und habe es dann natürlich vergessen und dann habe ich den gar nicht eingetragen. Das ist natürlich auch clever gewesen. Ich wollte dich jetzt aber nicht unterbrechen. Also wenn du.
Nee, erzähl ruhig.
Ich habe gesehen Freaks Out. Ich weiß nicht, ob du schon mal von dem gehört hast, vielleicht.
Sag mir irgendwas. Mhm.
Das ist ein italienischer Film von, ich glaube, 2021. Müsste ich gerade mal nachgucken, weil wie gesagt, den habe ich natürlich nicht vorbereitet jetzt. Ja, genau, 2021. Da geht es um so einen Wanderzirkus. Und jeder hat so einzelne Fähigkeiten. Der eine kann halt mit Tieren kommunizieren, der nächste ist magnetisch. Der dritte ist so ein Wolfsmensch, hat aber extreme Kräfte. Dann ist noch ein Mädchen dabei, was so elektrische Fähigkeiten hat, die aber nicht so richtig handeln kann. Also wenn du die anfasst, kriegst du quasi einen Stromschlag. Und die kann aber eben auch Glühbirnen zum Leuchten bringen, wenn sie sie anfasst und sowas. Und die benutzen das eben, um da so eine Art Zirkus aufzuziehen. Und relativ am Anfang werden die halt alle so ein bisschen vorgestellt und du siehst halt, wie die Nazis Italien angreifen. Und das Zelt wird zerbombt, alles ist kaputt und die sind quasi jetzt nun mittellos und sowas und versuchen halt jetzt so weiterzuziehen und möchten bei diesem großen Zirkus, ich glaube, der Zirkus Berlin heißt der, was auch ein noch größerer Zirkus ist, der in Italien ist, und möchten da so ein bisschen unterkommen und biedern sich da jetzt so ein bisschen an, dass die halt da quasi aufgenommen werden. Und du siehst halt, wie in dem Laufe, wo die da hinkommen, teilen sich die Wege immer mehr auf. Also die haben dann unterschiedliche Wege. Die einen gehen zu dem Zirkus hin, die anderen schließen sich einer Partisanengruppe an. Und das ist so, dass das große Ding drumherum, also es geht halt um den Kampf gegen die Nazis. Und Figuren aus diesem Zirkus haben halt gewisse Fähigkeiten. Also es ist eine Art Superheldengeschichte, weil die halt auch wirklich stärkere Fähigkeiten eben entsprechend haben und übernatürliche Fähigkeiten. Und da ja, entsteht halt, wie gesagt, so eine Superheldengeschichte, weil halt bei den Nazis zum Beispiel auch jemand dabei ist, der hat 6 Finger, der kann eben extrem gut Klavier spielen.
Zählen.
Und in den er kann und er kann eben hörst du raus, der steht in der Manege und spielt halt Lieder, die aus unserer Jetztzeit sind, wo du dich halt am Anfang schon fragst, hä, was ist denn da jetzt los?
Was, aus was für Zeit?
Aus unserer jetzigen Zeit.
Ah, okay.
Uh-huh. Also aktuelle Popmusik spielt er quasi. Aber der Film spielt halt in den 40er Jahren.
Ja.
Und du kriegst halt raus, dass der eine gewisse Fähigkeit hat, ein bisschen in die Zukunft zu blicken, aber das halt auch alles nicht so genau sieht. Also er sieht halt so schemenhaft Sachen, die sein könnten oder die eventuell sind. Und er versucht halt in der Nazi-Riege eben nach oben aufzusteigen und möchte nun auch seine diese ganzen Leute, die er in den Zirkus reinholt, dafür nutzen und macht dann auch Tests an denen und sowas.
Wow, das ist ja spannend. Das klingt ja echt cool. Hm.
Und der Film ist halt, wie gesagt, ein italienischer Film. Ist jetzt hat 2 Jahre gebraucht, um überhaupt nach Deutschland zu kommen. Lief vor ein paar Jahren, wie gesagt, schon auf den Fantasy-Filmfestspielen. Hat damals schon so eine kleine Fangemeinde gekriegt und da habe ich das auch so aufgeschnappt, dass der halt rausgekommen ist. Und der kam aber jetzt erst übersetzt raus und beziehungsweise ist jetzt erst offiziell in Deutschland rausgekommen. Mhm. Und habe ich mir den halt direkt ausgeliehen und habe mir angeguckt. Und es ist halt eine Low-Budget-Sache. Also du siehst, dass da nicht viel Geld da gewesen ist, aber die haben sich halt richtig viel Mühe gegeben. Ne? Also die Special Effects sind alle ordentlich handgemacht. Du siehst halt, dass da viel Herzblut reingeflossen ist, dass sie sich für alles richtig viel Mühe gegeben haben, dass das wahrscheinlich auch eine ganze Zeit gedauert hat, den überhaupt zu machen, den Film. Und du siehst aber auch, dass sie sich halt über alles und jede Sache halt wirklich Gedanken gemacht haben, weil du hast in vielen zwischenmenschlichen Sachen oder zwischenmenschlichen Beziehungen hast du halt Sachen drin, die dir halt wirklich ans Herz gehen, die halt auch wirklich überlegt sind und wo du halt mitgekriegt hast, da haben die sich halt auch Gedanken drüber gemacht. Das ist halt jetzt kein 0815 Superhelden- und Actionfilm, sondern die haben wirklich jedem Charakter eine Persönlichkeit gegeben und jeder darf seine Persönlichkeit auch ausleben. Und das ist eben nicht so oberflächlich, wie man das vielleicht von Superheldenfilmen gewohnt ist. Aber ja, es ist eben halt auch natürlich also qualitativ nicht das, was man aus Hollywood gewohnt ist, weil es halt auch aus Europa kommt und da halt auch einfach nicht das Budget dahinter war. Aber dafür, dass es aus Europa kommt, ist es halt schon sehr, sehr gut. Und ich würde das auf vielen Leuten mal ans Herz legen, den zu sehen. Auch mit dem Hintergedanken, dass man vieles so vielleicht zwischen den Zeilen mitlesen muss. Und dass eben nicht so eine stumpfe Berieselung ist. Und dass man da auch 2,5 Stunden wirklich ein bisschen was zu tun hat. Aber man wird auf jeden Fall belohnt mit einem Film, der richtig viel Herzblut abgekriegt hat.
Ja, spannend. Apropos, dass man halt 2,5 Stunden was zu tun hat, das wissen ja viele auch nicht. Tino war ja auch mal beim Zirkus. Und seine große, eben seine Begabung war eben am Stück zu reden, auch 2,5, 3 Stunden. Und die dachten eben, die tun was Gutes auch eben den Zuschauern. Aber naja, jetzt ist er dann doch hier gelandet. Ne?
Genau. Was hast du denn noch gesehen?
Ja, ich habe jetzt eigentlich nur, ich könnte jetzt eigentlich nur noch über schlechte Filme reden.
Ja, mach doch. Dafür habe ich dann nur noch 2 gute.
Okay. Also, was ich jetzt, wo ich enttäuscht davon war, wo ich tatsächlich auch wirklich richtig vorgespult habe während des Schauens, das war Vesper Chronicles.
Vorgespult.
Während des Schauens, ja. Also.
Leute.
Ja, naja.
Also, selbst wenn ein Film schlecht ist, gucke ich den nur trotzdem normal, oder nicht?
Naja, aber also in diesem Film, da hat sich schnell herausgestellt, der erste, der hat sich, glaube ich, hier, warte mal, ich muss mal gucken, genau, 112 Minuten ist der, also der ist noch nicht mal 2 Stunden lang, ne? Und so die ersten 10 Minuten habe ich schon gedacht, oh, was ist denn hier los, ne? Also da wird gestreckt ohne Ende, so, was weiß ich, Kämpfe, ne? Die sind sinnlos 5 Minuten lang oder sowas, ne? Dann muss irgendjemand irgendwo hochklettern. Und die zeigen halt wirklich 10 Minuten lang, wie der da hochklettert. So ungefähr. Ne? Und das ist halt auch die große Schwäche vom Film. Der hat vielleicht eine gute Idee gehabt in dem Sinne, dass es so eine Endzeit-Apokalypsen-Film ist. Der versucht auch wirklich, ist auch handwerklich gut. Geht es eben um so eine Postapokalypse. Da läuft jemand rum und braucht halt, bestimmte Fasern, um zu überleben. Ne? Und muss dann irgendwie mit Leuten handeln und so weiter und so fort. Aber ja, das ist leider nicht zu Ende überlegt worden so richtig. Also das, ja, den Film, wäre der Film vielleicht nur 60 Minuten lang, dann wäre er gut unterhaltsam gewesen. Aber so hat sich's halt einfach nur gestreckt. Und dann habe ich noch 2 Filme, die habe ich überhaupt nicht zu Ende
geguckt. Aber warte mal ganz kurz. Mhm. Von wo kommt denn der Film? Weil ich habe den auch schon öfters mal gesehen und habe da richtig Lust drauf.
Ja, genau, weil das Cover so interessant aussieht.
Hm. Ja, klar.
Der ist aus Estland oder Lettland oder so.
Ah, okay.
Hm. Und was habe ich noch geschaut? Dead for a Dollar. Das ist ein Western. Da habe ich mich auch wieder blenden lassen. Und zwar spielen da mit Christoph Waltz und Willem Dafoe.
Ach du liebe Gott.
Ne, also so, da denkt man ja, da kann eigentlich gar nicht viel schief gehen. Und der Regisseur, der hat zum Beispiel auch gemacht Last Man Standing, wenn das jemandem was sagt, das ist so ein alter 90er, Klassiker mit Bruce Willis oder hier Red Heat mit Arnold Schwarzenegger und so. Und naja, der hat auch eine Nominierung gekriegt, ich glaube bei den Filmfestspielen von Venedig für die beste Kamera. Und ja, aber also der Film ist auch absolut unterirdisch. Die Kamera, habe ich jetzt gedacht, das wäre irgendwie so ein Handy gewesen oder so. Ich habe mich auch gewundert, wie das sein kann. Also da wurde irgendwie wahrscheinlich heftig mit CGI irgendwie nachgearbeitet oder mit einem Make-up ohne Ende. Also hier Willem Dafoe und Christoph Waltz, die sehen aus, als wären die gerade hier, als hätten die den Film vor 10 Jahren oder so gemacht. Ne? Alles ein bisschen komisch und so. Das ist so eine Art Western, wo man denkt, naja, okay, also wenn jetzt die erste halbe Stunde nichts passiert, dann passiert auch weiter nichts. Und das war auch ein schlechtes Drehbuch. In das dem sieht Sinne.
Aber katastrophal aus. Wie kann man denn da einen schlechten Film hinkriegen?
Genau. Ne? Schwierig. Aber ich meine, am Ende, ne, ihr müsst selber wissen. Ne? Ich kann euch das nur sagen, der Film ist nicht so gut gemacht, wie er aussieht, von der Hülle her. Ne? Oder von der Nominierung. Aber
das war so ein klassisches Videothekenopfer.
Hm.
Wenn du vorbeigehst und guckst aufs Cover und denkst, oh, hier guck mal, Western, Christoph Waltz.
Ja, eben.
Na, Mensch, genau. Mitgenommen.
Ja.
Und dann warst du froh, dass du doch noch 2 andere mit hattest.
Ja, und dann habe ich noch einen schlechten Film, Shotgun Wedding mit.
Ja, also bitte. Das war wirklich, das war auch zum Scheitern verurteilt.
Hast du den schon geguckt?
Nee, ich möchte es auch gar nicht.
Ja, also mit Jennifer Lopez in der Hauptrolle.
Ich habe den Trailer bestimmt 5-mal gesehen, irgendwo anders im Kino, und habe jedes Mal gesagt, um Gottes Willen, warum wird denn sowas noch produziert?
Ja, und es ist halt, es ist so traurig, weil das ist einfach nur versucht, krampfhaft lustig zu sein, und deshalb verliert es auch jede Komik.
Ja, aber das wusstest du doch vorher.
Ja,
also
aber.
Also da kriegst du kein Mitleid, dass du dir das angeguckt hast.
Naja, aber manchmal hat man eben doch Glück. Ich hab's mir ja nicht angeguckt. Also ich hab's mir 10 Minuten oder so angeguckt oder 20. Eben auch, Tino, ich bin ja in der Pflicht, ja. Ich als, also oder besser gesagt wir, ja. Wir wollen noch unsere Hörer davor bewahren. Ja. Und da kann man ja jetzt aber einfach
ich
nicht.
Ich halte sagen. Unsere Hörer für so intelligent, dass die Film, auf der bei dem Jennifer Lopez auf dem Cover ist, wahrscheinlich nicht angucken.
Ja, das kann sein. Aber das weiß ich auch nicht. Also ich weiß natürlich, dass unsere Hörer intelligent sind. Aber vielleicht denken sie sich, ach Mensch, zur Abwechslung, ich will mal lachen. Hä? Film mit hier Jennifer Lopez, warum denn nicht?
Ah, ich weiß nicht.
Lenny Kravitz spielt auch mit.
Ja, na, also da spätestens da hätten wirklich alle Alarmglocken angehen müssen.
Naja, okay, ja, ja. Gut, gut.
So, jo. Ich habe noch gesehen, einen Film, bei dem ich wirklich am Anfang gedacht habe, ob das was wird, ich weiß nicht. Dann habe ich aber gesehen, dass der richtig viele gute Kritiken hatte und auch viele Fans gewonnen hat. Und da dachte ich, ach komm, so schlimm kann es nicht sein. Und wenn hast du vielleicht irgendwie nur so ein bisschen was, eine seichte Unterhaltung bekommen und war nicht ganz so schlimm. Aber ich habe mir angeguckt, Dungeons and Dragons, der neue Film, der jetzt rausgekommen ist dieses Jahr. Alle haben natürlich im Hinterkopf den Dungeons and Dragons, nee, wie hieß der, Dungeon Siege von Uwe Boll.
Ja, genau, Uwe Boll, ich wollte gerade sagen.
Aber tatsächlich hat er damit gar nichts zu tun und ist auch eine deutlich bessere Produktion gewesen. Als ich die Trailer gesehen hatte, habe ich so gedacht, oh, guck mal, das sieht doch wieder ganz cool aus und haben halt auch versucht, so ein bisschen auf diesen Pen and Paper Zug da aufzuspringen, also das, wo Dungeons and Dragons halt wirklich so herkommt, also die Figuren haben alle quasi andere, in Anführungsstrichen, Klassen, also da ist ein Dieb dabei, da ist ein Krieger dabei, da ist ein Zauberer dabei und sowas, jeder hat einen anderen Charakter und die haben halt eine 0815-Geschichte da drum gesponnen, also der Hauptcharakter, der Dieb, muss quasi MacGuffin A rausfinden oder den irgendwie besorgen, damit er seine Familie zurückgewinnt. Also wirklich die stumpfste Geschichte halt gemacht, die sie finden konnten. Dann geht's halt, da hängt ein Königreich, hängt dran und dann ist ein böser Zauberer da. Und dann gibt's Drachen, die da mit dabei sind und sowas. Und es ist alles wirklich so das, was man halt erwartet. Also es ist wirklich nichts Neues, aber es ist alles verdammt witzig. Die haben das, einen richtig guten Humor drin, der funktioniert auch, wenn du das zweite Mal guckst noch. Die haben richtig gut choreografierte Kämpfe dabei, also wirklich Schwertkämpfe dabei, die da, die halt auch den so zwischendurch so einen Humor mit drin haben, wo du halt siehst, okay, das ist halt auch wirklich spaßig gemacht, also es ist nicht zu ernst genommen, sondern die wissen, okay, das ist ein Film, der soll halt nur Spaß machen, da kommt halt mal ein Witz zwischendurch, da kommt mal ein dummer Spruch, dann ist zwar was vollkommen drüber. Dann ist halt, der eine Zauberer ist halt eher noch so ein Lehrling. Der ist halt vielleicht noch nicht ganz so ausgereift. Der muss halt auch noch ein bisschen was dazu lernen und sowas. Und so ist halt der ganze Film so gestrickt, ne? Also du hast halt Reise von A nach B, um das zu machen, von B nach C, also auch wie so ein klassisches Rollen-Computerspiel aufgebaut ist. Und du hast aber immer so das Gefühl, das ist so ein Guy Ritchie-Film. Weißt du? Also Guy Ritchie hat doch so ein ganz besonderes Merkmal, wenn du so einen Film guckst, weißt du doch unbedingt, das ist ein Guy Ritchie-Film. Allein wegen dem Humor, wegen der Coolness zwischendrin und sowas.
Und ja, wir hatten genau doch auch mal einen in der Haupt besprochen, oder?
Ne? Ja, klar. Also wir haben, glaube ich, schon mehrere angesprochen.
Ja.
Und auf jeden Fall, genau so ein Vibe hat der Film halt. Aber halt, wie gesagt, als Fantasy-Film hast Drachen dabei, hast halt irgendwelche anderen übernatürlichen Wesen dabei und verdammt witzig. Und das macht halt wirklich richtig Spaß. Also wenn der jetzt so im Streaming irgendwo noch mal rauskommt, ich glaube, der ist ein Paramount-Film, der müsste bei Paramount laufen im Streaming, da ist der drinne. Also wenn ihr da Lust drauf habt, guckt euch das auf jeden Fall mal an. Da macht der wirklich nichts falsch und habt da wirklich eine richtig schöne Abendunterhaltung. Und Hugh Grant spielt auch mit, wo wir eben schon bei Guy Ritchie waren. Und er spielt halt auch diese typischen Hugh Grant-Rollen, die er in den letzten Jahren hatte. Also der passt da voll rein.
Ja.
Das ist auf jeden Fall eine absolute Empfehlung.
Aber Tino, also das ist sozusagen noch ein guter Film, den du empfiehlst, ne?
Ja, ja. Ich habe ja eben gesagt, ich habe quasi keine schlechten Filme.
Ja, ja, okay.
Hast du noch einen schlechten Film? Weil sonst würde ich noch mal den nächsten erwähnen.
Nee, aber mir fällt ein, bald ist ja auch Hugh Grant als Oompa Loompa zu sehen.
Richtig, da habe ich auch richtig Lust drauf. Ich fand es ein bisschen quatschig, wo ich den Trailer gesehen habe, aber ich glaube, das wird wirklich gut.
Mit also, Timothy Chalamet.
Chalamet.
Oder Chalamet. Chalamet.
Der Kerl, der quasi alle Filme dreht aktuell. Also alles, was irgendwie ein bisschen Hype hat, ist Timothy Chalamet dabei.
Ich glaube auch,
Dune,
also
Dune Warner ist ja Brothers, verschoben worden.
Ah, da kannst du nicht viel verkehrt machen. Und Dune ist verschoben worden, genau. Mhm.
Dune ist verschoben worden auf April oder März. Wegen der Schauspielergewerkschaft, ja, wegen dem Streik.
Ich glaube auch April.
Mhm. Vielleicht können wir das ja kurz nochmal ansprechen. Die Schauspieler haben ja gestreikt. Also nachdem die Autoren ab Mai gestreikt hatten und sich ja im Oktober dann irgendwann geeinigt hatten.
Deshalb habt ihr 3 Monate nichts von uns gehört?
So ist es. Wir sind quasi mit in den Streik getreten. Und jetzt, wo die Schauspieler wieder raus sind, haben wir auch gedacht, jetzt können wir die Solidarität natürlich auch beenden. Jetzt können wir auch wieder Filme besprechen. Nee, es war so, dass die Schauspieler eben gestreikt haben. Vielleicht so ein bisschen als Hintergrundwissen. Die kriegen quasi auch immer Rahmenverträge. Bei den Schauspielergewerkschaften geht es jetzt nicht unbedingt um die A-Riege. Also da geht es jetzt nicht um einen The Rock oder so einen Jason Momoa oder einen Vin Diesel oder sowas, die jetzt halt wirklich eine Zahl auf den Platz schreiben, dann müssen sie es kriegen, weil sie sonst den Film nicht machen. Da geht es halt um alle möglichen Schauspieler, die halt quasi wirklich die 0815-Arbeit machen. Ne? Also die halt wirklich quasi nach Tarif bezahlt werden. Und da ist es so, dass die halt seit sehr vielen Jahren keine neuen Tarifverhandlungen mehr hatten und die entsprechend in ihren ganzen Verträgen auch keine Informationen drin stehen haben über Streaming oder sowas. Also da steht halt quasi drin, die bekommen halt eine Summe X für jeden Drehtag, die sie da sind. Und alles, was darüber hinausgeht, kriegen die quasi minimale Prozente von DVD-Verkäufen zum Beispiel. Mhm. So, jetzt steht in dem Vertrag drin, DVD-Verkauf. Ja, wie viele DVDs werden denn heutzutage noch verkauft? Hm. Genau. Und es gibt halt keine Lösung zum Beispiel für das Streaming. Und es sind halt nur die ganz großen A-Liga-Schauspieler, die sich dann halt sowas einzeln noch in die Verträge reinschreiben lassen. Also haben alle anderen Schauspieler eben gestreikt, um zu sagen, hier, wir brauchen mal neue Verträge, dass wir halt auch daran beteiligt werden, wenn der Film jetzt nur ins Streaming rauskommt oder so. Der andere Punkt war, was ist denn jetzt zum Beispiel mit künstlicher Intelligenz? Heutzutage gibt es ja KI-Programme, die komplette Gesichter in Filme einsetzen können. Das heißt, theoretisch kannst du jetzt zum Beispiel so Bruce Willis, der halt einfach nicht mehr aus gesundheitlichen Gründen selber die Filme machen kann, kann quasi sein Gesicht offiziell hergeben. Und eine künstliche Intelligenz kann quasi ein Gesicht so animieren, als ob er halt schauspielern würde. Inklusive Stimme, inklusive Lippenbewegung, eigentlich alles. Also du könntest tatsächlich animierte Filme mit jetzigen Schauspielern einfach rausbringen, ohne dass die halt jemals am Set gewesen wären. Und da haben halt viele Schauspieler auch Angst vor, dass sie halt sagen, okay, wenn wir jetzt der ganzen Sache nicht mehr zustimmen oder unsere Anforderungen zu hoch sind, sagen halt irgendwann die Filmstudios hier, wir brauchen euch nicht mehr. Ihr braucht auch keine, wir haben hier irgendwann mal Filme von euch aufgenommen oder haben Bilder von euch, das geben wir irgendeinem Computer und der animiert den ganzen Kram. Und das merkt im Endeffekt eh keiner. Und genau um solche Sachen ging es halt. Das ist alles
auch schwierig, aber naja, ist auch schwierig. Ich glaube, wenn das jemand merkt, dann hat das auch keiner Bock mehr, dann zu schauen, oder?
Nee, aber die Sache ist, die ganzen letzten Filme, die so rausgekommen sind, mit, wie gesagt, Bruce Willis zum Beispiel oder auch Sylvester Stallone oder so, da ist viel über künstliche Intelligenz gemacht worden, mit Sicherheit. Die gehen ja mittlerweile, zum Beispiel Sylvester Stallone, der geht ja nicht mehr als 1 oder 2 Tage am Stück überhaupt noch ans Set. Das lässt er sich ja auch alles in die Verträge mit reinschreiben.
Ja, ja, genau. Gut, ist halt die Frage, ob man das auch tatsächlich so braucht in dem Sinne, ne? Weil ich meine schon, also vor 30 Jahren, ne, mit Jurassic Park, ne? Also da hat ja auch kein Schauspieler irgendwo an einem Kabel rumgehangen. Ne? Das war ja auch alles nachträglich eingesetzt, sozusagen, die Gesichter, ne? In dem Sinne.
Wie?
Also in Action-Szenen jetzt. Ne? Da baumelt einer irgendwo runter. Das war ja nicht so. Der, ne? Sondern da wurde ja. Ein Gesicht eingefügt.
Klar. Aber
außer Tom Cruise natürlich, ne?
Der Einzige, der es immer noch alles selber macht. Und ja, aber trotzdem, die entwickelt sich ja trotzdem so schnell weiter, die Technik, dass du das halt sagen, wer weiß, wie es in 5 Jahren ist. Vielleicht brauchen die das halt wirklich nicht mehr. Und dann sagen sie, hier, gut, dass wir die Verträge haben, dass die halt wirklich noch richtige Schauspieler alles verwenden. Und die halt auch entsprechend bezahlt werden. Das ist ja alles okay. Es macht ja keinen Sinn, wenn die Filme 200 Millionen kosten, weil halt die große A-Riege halt schon mal 80, 90 Millionen davon abcasht Und dann musst du bei den anderen ganzen Schauspielern musst du es so einsparen, dass die halt dann bangen müssen, dass sie überhaupt noch Geld dafür kriegen, weißt du? Mhm. Das kann es ja dann auch nicht sein. Und deswegen haben die halt entsprechend dann eben gestreikt und haben sich jetzt auch drauf geeinigt, wie es halt alles jetzt in nächster Zeit wieder halt werden soll. Und das Schlimme daran ist ja, dass ich halt, also für uns Schlimme ist halt, dass sich die ganzen Filme eben verschoben haben, weil es ja jetzt nicht nur so ist, dass die Schauspieler eben keine Filme mehr drehen, sondern die halt auch von dieser Gewerkschaft dann eben die das Verbot haben, generell öffentlich aufzutreten. Das heißt, jeder Film, der jetzt halt in nächster Zeit rausgekommen wäre, hätte keine Werbung gehabt. Und das ist den Filmstudios dann eben zu heiß. Ne? Du produzierst jetzt einen Dune für wahrscheinlich 200, 300 Millionen. Mhm. Und dann darf sich kein Schauspieler irgendwo hinsetzen und darf den Film bewerben. Da hast du vielleicht ein paar Plakate irgendwo hängen, aber im Endeffekt reicht das eben nicht. Mhm. Und dann ist denen das zu heiß und dann sagen die, ja, komm, wir verschieben es halt nochmal 4 Monate. Und dann hast du jetzt eben, wie gesagt, Filme, wie wir es vorhin hatten, Spider-Man 3, der, glaube ich, wie gesagt, auf unbestimmte Zeit rausging. Dann hast du den nächsten Marvel-Film. Ich weiß gar nicht, was der nächste wird. Ich glaube, Deadpool kommt noch. Das ist nächstes Jahr der einzige Marvel-Film, der rauskommt. Die haben alles andere komplett verschoben. Mhm. Den nächsten Captain America haben sie wohl noch mal in die Nachproduktion gegeben. Also der ist komplett, der hat ein Test-Screening gehabt, also der wurde schon mal in dem Kino gezeigt von einem Testpublikum. Mhm. Und die haben den aber auch so bewertet, dass die gesagt haben, oh nee, na komm, jetzt haben wir eh noch mal Zeit, dann machen wir noch mal die Hälfte neu. Also die haben jetzt wirklich noch mal richtig einen Schuss vom Bug gekriegt, glaube ich, in den letzten Filmen, die so ein bisschen schlecht ausgegangen sind. Ich glaube, Guardians ist noch relativ gut gelaufen, aber jetzt hast du sowas wie The Marvels zum Beispiel, der ist halt komplett gefloppt. Hm. Da habe ich halt auch so gar keine Lust mehr, ins Kino zu gehen. Oder ich weiß nicht, was war denn da als letztes noch davor? Thor, glaube ich, kam ja noch, ne? Der ist ja auch schon nicht sonderlich gut gelaufen.
Ding kam ja auch hier.
Ant-Man, genau.
Auch völlig überfrachtet irgendwie mit allem möglichen Kram. Das war bei Guardians of the Galaxy Teil 3 eigentlich auch schon so. Aber das trotzdem, die gute Story hat es ihnen noch irgendwie ein bisschen rumgerissen. Ja, die packen da so viel rein irgendwie und auch 5000 Nebenstränge. Das ist irgendwie, es ist irgendwie alles zu viel. Naja.
Ja, und vor allen Dingen, du hast halt das Problem bei den ganzen Marvel-Sachen. Wenn du halt manche Serien auf Disney nicht gesehen hast, kannst du der Sache nicht mehr folgen. Und ich hätte jetzt zum Beispiel bei den Marvels, das, was jetzt aktuell im Kino läuft, kann ich zum Beispiel, oder habe ich schon mal gar keine Lust, den zu gucken, weil ich die eine Serie, die da in dem Ding spielt, hier Miss Marvel, was eine von den drei Hauptfiguren ist, weil ich die Serie gar nicht gesehen habe. Also ich kann das überhaupt nicht beurteilen und kenne die Figur gar nicht. Und dann will ich den Film schon gar nicht sehen. Also warte ich bei dem Film auf, bis ich irgendwann die Serie geguckt habe und den irgendwann in Disney Plus sehen kann.
Ja, das ist auch total unclever, weil normalerweise richtet man sich ja nach dem aus, was die meisten Leute gucken. Das sind ja so Kinofilme, sag ich mal, mehr oder weniger. Ne? Also früher zum Beispiel wie bei Star Wars, ne, Episode 3, kennst du ja hier, ne, den General Grievous, ne?
Ja.
Der läuft da rum und hustet. So, und da hat man hinterher eben diese Clone Wars Zeichentrickserie gemacht. Ne, ich meine die Zeichentrickserie, ne, nicht die animierten.
Ja.
Und da ist halt am Ende so, da klaut halt der General Grievous den Kanzler, ne? Und der hustet aber nicht und der kann halt auch super kämpfen und so. Und am Ende drückt halt Yoda nochmal mit seiner Macht, drückt dem nochmal so den Brustkorb zu, ne, den Maschinenbrustkorb. Ja. Und das ist halt so eine witzige Geschichte, wenn du eben, du hast ja sowieso alle Star Wars Filme im Kino geguckt, ne? Wenn du das noch geguckt hast, da war das so ein funny Side-Fact.
Ja,
ne?
Aber der cool das ist ja, ne? Mittlerweile so das Hauptding, ne? Also du musst das gesehen haben, um dann sagen zu können, ja, hier in Episode hast du nicht gesehen, von Serie das, musst du das und das mitgekriegt haben, damit du das weißt.
Genau. So. Und,
aber das, da regen wir uns jede Folge drüber auf.
Ja, und ich meine, aber das Problem ist ja, das ist ja gar nicht schlimm, wenn du das nicht weißt. Ne? Es ist nur cool, wenn du das gesehen hast, denkst du, haha, witzig, das passt ja gut. Ne? Aber da ist es genau andersrum. Du musst irgendwas wissen, was vielleicht nur 10 Leute gucken, damit du dann am Ende das verstehst.
So ist es.
Also ja, macht gar
keinen
Sinn.
Das ist halt wirklich das Problem. Ne? Das ist jetzt nicht, du hast irgendwelche Side-Facts oder irgendwas Witziges über die Figur gelernt, sondern nein, die Figur wird in einer Serie vorgestellt und die gehen davon aus, dass du die Serie ja gesehen hast, weil du ja sonst die Figur gar nicht verstehst. Mm-hmm. Das ist wie wenn du dir Avengers anguckst und hast aber vorher die ganzen anderen Filme nicht gesehen. Ja. Und da ist das ja in einem Rahmen, wo du sagst, okay, das ging halt über Jahre hinweg
ja.
über im Kino, ne?
Genau, das lief vorher im Kino. Da kannst halt du davon
nicht
ausgehen.
Kinderserie, okay. Das ist ja nicht eine Kinderserie, die im Spatenprogramm von Disney läuft.
Ja, genau.
Weil was anderes ist es ja nicht. Mhm. Jetzt habe ich halt letztens, wo jetzt Loki wieder kam, da habe ich zum Beispiel richtig Lust drauf gehabt, weil die erste Staffel von der Loki-Serie war richtig gut. Die haben halt damals das Multiversum quasi eingeführt, haben halt erklärt, was sind die Hintergründe davon oder wie entsteht das überhaupt, wo kommen die verschiedenen Zeitebenen her und sowas. Das, was ja dann alles zum Beispiel wichtig wurde wieder später in den anderen Serien oder in den anderen Filmen halt. Und das hat alles noch Spaß gemacht, ne? Das hat alles noch einen gewissen Fun-Fact dabei gehabt. Und jetzt aber in der zweiten Staffel war es wieder so, da wird wieder so lange zwischendurch umher erzählt, dass bis du zu dem Punkt kommst, wo das vielleicht die Geschichte weiter voranbringt. Das sind die letzten beiden Folgen. So, da kannst du die ersten 4 Stunden davor, kannst du dir eigentlich alle komplett abschenken. Hm. Da hätten sie entweder einen Film machen können oder hätten, wenn sie es als Serie machen wollen, einfach als Special irgendwo hingemacht mit 2 Folgen und sagen, hier, die schmeißen wir jetzt mal zwischendurch rein. Nee, es wird künstlich auf 6 Stunden aufgebläht, damit du was zu gucken hast, damit die halt Programmzeug bringen können, ne?
Ja.
Und dann kostet so eine Folge ja auch, dadurch, dass Tom Hiddleston ja auch mal richtig die Hand aufhält, wenn er das macht, und Owen Wilson macht es ja auch nicht für Nüsse, da halten die halt richtig die Hand auf. Da bist du bei 15 oder 20 Millionen, die so eine Folge kostet. Da hast du für 6 Folgen wieder 100 Millionen rausgeworfen.
Hm.
Und dann musst du gucken, wo die Kohle bleibt, ne? Also, da musst du dir halt auch vorstellen, also Disney muss es ja auch irgendwo drucken, wahrscheinlich, das Geld. Das kann ja nicht funktionieren. Die Leute abonnieren ja das auch nicht mehr deswegen.
Ja.
Also, du kriegst dann nicht mehr Abonnenten für eine Serie, die jetzt keiner mehr guckt. Also, die Leute gucken Loki nicht, die gucken Miss Marvel nicht. Hier, die She-Hulk-Serie war ja nun die komplette Katastrophe.
Hm.
Secret Invasion gab's noch. Das, glaube ich, das spielt hier eher in dieser Captain America-Riege irgendwo. Das habe ich auch nicht gesehen. Und bei Star Wars bin ich noch eher an dem Thema dran. Ne? Das hat auch noch relativ gute Kritiken alles gekriegt. Diese Ashoka-Serie oder Mandalorian natürlich.
Ja.
Andor. Das hat ja alles noch gute Kritiken gekriegt. Aber die Marvel-Sachen, die werden ja direkt komplett durchgewunken. Die will ja gar keiner mehr sehen.
Mhm.
Ja. Das ist halt schon schwierig, glaube ich. Also ich weiß auch nicht, wie lange das überhaupt noch so funktionieren soll. Gerade wie gesagt, weil die jetzt gesagt haben, die haben hier alle Marvel-Filme vom nächsten Jahr komplett rausgenommen. Es kommt nur Deadpool 3. Deadpool ist ja sowieso ein bisschen anders. Wird jetzt aber auch ins MCU geschoben.
Okay.
Das heißt, Deadpool, der immer komplett eigenständig war, kommt jetzt zusammen mit Wolverine ins MCU rüber.
Okay.
Die machen die ganze Sache also noch mal größer.
Hm.
Und wenn Wolverine reinkommt, heißt das, dass die anderen X-Men auch irgendwann nachkommen.
Hm.
Ich weiß jetzt auch nicht, in welchem Film das war. Ich glaube, bei Doctor Strange, bei dem letzten. Weiß nicht, ob du den gesehen hattest.
Ja.
Da waren ja zum Beispiel die Fantastic Four auch mit dabei. Aber nur ganz kurz.
Ach ja, ja, genau, mit der Scarlet Witch. Mhm.
Ja, genau. Und da waren ja, wie gesagt, die Fantastic Four mit drin, was ja auch schon wieder so ein Hinweis drauf war, irgendwann kommen jetzt die X-Men rein. Aber es wird halt, wie gesagt, noch größer, das wird noch mehr, das wird noch undurchsichtiger. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn die nicht jetzt irgendwann mal eine Bremse ziehen und da irgendwann sagen, hier, wir gucken, dass wir vielleicht doch wieder maximal 2 Filme im Jahr rausbringen und auch wieder mal auf Qualität achten, weil das ist ja auch schon ein Thema, was wir die ganze Zeit bemängelt hatten, dass die Filme halt einfach aussehen wie Katze.
Mhm.
Dass die dann halt wirklich ein richtiges Problem kriegen in den nächsten Jahren.
Ja. Und liebe Hörer, bitte nicht falsch verstehen, wir lieben Katzen. Überall.
Ja.
Ja. Genau. Aber okay.
Hätte zwar noch einen, aber
nee, dann erzähl mal.
Jetzt ist schon ganz schön viel Zeit rum.
Ja. Na, ist es denn jetzt, liegt er dir sehr am Herzen oder wie ist das?
Ja, eigentlich schon.
Na, Tino, erzähl doch mal. Schaffst du es in 2 Minuten?
Ganz kurz.
Das war auch, die haben auch versucht, da draußen eine Attraktion zu machen. Tino, der ganz kurz redet im Zirkus. Der Mensch, der am kürzesten redet.
Hättest du jetzt nicht gesagt, hätte ich eine halbe Minute mehr gehabt. Also, was ich noch gesehen habe dieses Jahr im Zuge von Halloween oder kurz vorher, den großen Horror-Knaller dieses Jahr, Talk to Me. Da hast du vielleicht schon mal von gehört.
Ich höre davon, ja. Talk to Me. Ja, ja. Da habe ich richtig Angst davor, vor Talk to Me.
Der diesjährige A24-Horrorfilm von Michael und Danny Filippu. Die haben den schon mal als Kurzfilm gemacht auf YouTube. Und A24 hat das gesehen, hat gesagt, bitte, Jungs, macht unbedingt einen richtigen Film davon. Und haben die sich quasi hingesetzt und haben 120 Minuten Ding draus gemacht aus ihrer Idee. Kurz zusammengefasst, da geht es darum, dass halt die Jugendlichen haben so einen TikTok-Trend bei sich entdeckt. Die haben eine Hand bekommen von einem, ich glaube, Wahrsager, so eine komplett mumifizierte Hand.
So eine Affenhand, also die Wünsche erfüllt.
Nee, das ist eine mumifizierte Hand, die quasi so die Hand ausstreckt. Also die können die auf den Tisch stellen, den Unterarm stumpf, und dann können die, ist die Hand quasi nach oben abgestreckt. Und die können die quasi so in ihre Hand nehmen. Und wenn die sagen, talk to me, fallen die so in eine Art Trance und sehen quasi einen Toten vor sich. Also sie können quasi mit Toten reden dann. Machen quasi diese Überbrückung in die Totenwelt. Und können dann eben sagen, okay, ich lasse dich herein. Und dann können die Toten 90 Sekunden lang die Steuerung von dem Menschen übernehmen. Und können quasi erzählen, was denen passiert ist. Können wieder mit Angehörigen sprechen und alles, was du dir halt so vorstellen kannst. Und die müssen aber unbedingt nach diesen 90 Sekunden halt raus sein, weil die sonst den Körper komplett übernehmen können. So, und das ist dann natürlich eine gute Grundlage für einen Horrorfilm. Wo der Film aber alles richtig macht, ist, dass du ganz lange in dem Film nicht weißt oder ganz viele Punkte in dem Film nicht weißt, ist das jetzt die echte Person? Hat da doch jemand was übernommen? Spielt sich das in der reellen Welt ab? Ist das gerade in der, ich sag mal, Schattenwelt? Sind das Halluzinationen? Ist das bloß Angst, was passiert? Und damit wird ganz viel ausgemacht. Also du weißt nie so richtig, was ist echt, was ist nicht echt, was ist der Hintergrund dabei, was passiert jetzt, warum ist das und sowas. Und das alles versteckt halt in einen wirklich guten Horrorfilm, also wo du dich auch wirklich mal öfters mal erschrecken musst. Dann so Sachen, wo du aber dich halt nicht klassisch erschreckst, sondern wo du richtig mit Ängsten konfrontiert wirst. Also die unterhalten sich ja wirklich mit den Toten, so von Angesicht zu Angesicht, mit einem paar Zentimeter Abstand. Und du guckst halt wirklich diesen wirklich ordentlich hergerichteten Leichen halt auch wirklich auch mal eine halbe Minute wirklich nur an. Und das ist schon sehr, sehr krass. Und das
ist, so fühle ich mich ganz oft. Viele Tage.
Nicht. Und das ist nicht zu Unrecht wirklich der große Horrorfilm-Hype gewesen dieses Jahr.
Ah, okay. Okay.
Genau. Und den würde ich halt wirklich eigentlich jedem auch ans Herz legen, der ein bisschen Bock hat auf Horrorfilme und auch auf moderne Horrorfilme, die ja auch mittlerweile so eine zweite Ebene haben. Also wo es halt nicht nur um dieses klassische Erschrecken geht, sondern wo auch meistens so ein psychologischer Hintergrund mit drin ist. Was wir auch schon bei Barbarian zum Beispiel hatten, wir das ja, glaube ich, der so ein bisschen Barbarian-Horrorfilm mit diesem Keller, also mit diesem Airbnb, was diesen Keller hatte, wo die so nach und nach reingekommen ist. Den hat man schon mal kurz angesprochen gehabt.
Ah, okay.
Oder ich weiß nicht, wie der andere Film noch hieß, den wir sonst noch so hatten. Aber auf jeden Fall halt die jetzt moderne Horrorfilme sind. Also es ist jetzt kein Hereditary. Auf dem Niveau ist er nicht. Aber er steht schon deutlich über allem an, was so dieses Jahr rausgekommen ist. Also da kommt kein Insidious ran, da kommt kein Megan ran oder sowas. Die Horrorfilme, die sonst so ein bisschen den Hype gekriegt haben. Also der ist schon qualitativ gut. Der ist halt auch modern und frisch, weil das halt auch, wie gesagt, zwei Regisseure sind, die das halt von sich aus gemacht haben, also die jetzt nicht irgendwie seit zig Jahren Filme produzieren oder machen, sondern die haben Bock gehabt, A24 hat denen Geld gegeben und dann hat das halt gut funktioniert. Ja. Und auch mit Schauspielern, die halt keiner kennt und die halt auch wirklich jung und unverbraucht sind in dem Sinne, ne?
Okay, das ist halt aber auf jeden Fall sehr cool. Ja, da legst du sozusagen die Messlatte ziemlich hoch, ne? Denn wir haben ja schon früh von Insidious geredet und dann hat sich herausgestellt, dass das der Film ist mit der zweithöchsten Herzschlagrate, die man haben kann beim Horrorfilm gucken. Ne?
Also ich glaube nur dritter, oder?
Nee, zweiter, weil der schnellste oder der höchste Herzschlag war bei der Sonderfolge von der knappen Stunde Gemütlichkeit, wo du singst, Tino. Also da wurde es ja auch anders, dem Technikmann und mir. Naja.
Also, um das den Zuhörern mal komplett zu erzählen, das ist ja wirklich so gemacht worden, diese Studie, die du da jetzt gerade gesagt hast, was ist wirklich der gruseligste Horrorfilm, anhand von der Herzfrequenz. Und hat ja, ist ja Sinister, ist ja der erste Platz geworden, an den ich auch nur wirklich ganz dunkle Erinnerungen habe, den ich mich dann auch nie wieder getraut habe zu schauen. Also ich habe den einmal gesehen, das hat mir genau gereicht. Das ist, wenn du dir halt Conjuring und Insidious vorstellst, ist das halt einfach noch mal schlimmer. Es ist halt einfach potenziert, dieses Erschrecken.
Ja.
Und das finde ich halt schon mal schlimm.
Ja, ja, also aber Insidious, also da habe ich hätte das nie gedacht, aber ich habe mich echt so oft erschreckt bei den ganzen Filmen. Und ich war immer so, ich habe so geguckt, ach, so gruselig ist es gar nicht. Dann denke ich auf einmal, ach du Scheiße, was ist denn hier los? Ne? Also,
ja, ich fand das Schlimme.
Denkst du, da hinten in der Ecke, da creept doch irgendwas rum und so, ne? Und sowas. Also das ist schon.
Ja, der Knusperfinger.
Ja. Also James Wan, der weiß schon, was er macht, auf jeden Fall.
Ja, das Ding ist, ich verwechsel halt Insidious und Conjuring immer. Weißt ja, diese riesen Universen da drum gebaut worden. Bei Conjuring kam ja noch hier Annabelle dazu, dann die hier Loranas Fluch, The Nun ist ja jetzt auch der zweite Teil noch rausgekommen. Ich glaube, Conjuring sind mittlerweile 9 Filme. Und Insidious sind, glaube ich, 5, die dazugehören oder so.
Ah, krass, okay. Na, ich habe auch nur den ersten gesehen. Ja, sorry.
Na, Insidious hat, glaube ich, relativ gut die Qualität gehalten. Das war eigentlich ganz gut. Conjuring ist dann halt richtig abgeflacht. Also das war richtig Quatsch.
Ich denke mir dann auch bei gerade so Horrorfilm-Fortsetzungen, jetzt mal abgesehen von Scream oder sowas, ne, das ist ja dann irgendwie, ja, nimmt halt ab. So. Obwohl das auch einen Charme haben kann, ne? Zum Beispiel Halloween. Das ist halt auch
irgendwann
oder,
alles auserzählt.
Ne? Hier so Freitag der 13. und so ein Kram. Ja. Ja, ja, Nightmare und
ja, aber das hat mich alles nicht so gecatcht. Ich habe da überall die ersten Teile von gesehen und dann war es mir halt alles egal. Weil es ist halt auch nicht so unsere Zeit gewesen, ne? Die sind halt alle deutlich älter, die Filme. Und ich glaube, wenn du die damals halt nicht gesehen hast, also du holst halt hier Freitag der 13. Teil 6. Den holst du jetzt nicht nach 30 Jahren.
Nee.
Oder 40 sogar schon.
Ja,
vermutlich. Also das funktioniert halt auch nicht.
Na, außer wenn du jetzt sagst, okay, jetzt will ich mal alle Filme gucken.
Klar. Also da musst du dich aber auch ransetzen und ein gewisses Interesse dafür haben.
Ja.
Aber du guckst ihn halt nicht aus Unterhaltungsgründen.
Nee.
Das funktioniert nämlich auch, glaube ich, nicht mehr. Weil du es halt alles schon 10-mal gesehen hast irgendwo. Genau. Und jetzt ist ja Saw 10 noch rausgekommen. Oder kommt jetzt demnächst raus.
Okay.
Das ist halt genau das Nächste. Also.
Ja, aber gut, die sind schon irgendwie catchy.
Es scheint zu funktionieren.
Oh, ich wollte gerade sagen,
Beispiel,
ne?
Zum Beispiel The Nun 2 hat ja auch wieder Rekorder eingefahren. Die nehmen das Geld ja auch ein. Also es muss ja auch irgendwo funktionieren.
Ja. Naja,
das ist ja.
Ich habe ja auch für meine Masterarbeit damals, ne, da bin ich ja ganz viel an Bahnhöfen rumgecreept, ne, weil ich ja ganz unvoreingenommene Stimmen hören wollte, ne, und also habe ich auch nach einem Lieblingsfilm gefragt, und das ist tatsächlich so bei allen, so bei den ganzen Kids, ne, die haben da alle angegeben The Nun, ne, weil das ist eben so ein Alter, so Teenager-Alter, da gehst du schon mal gerne rein, vielleicht auch mit deiner Freundin oder deinem Freund und so, ne, kannst dich ein bisschen gruseln, ein bisschen anschmusen und so, ne, das ist schon ist schon eine clevere Strategie, auf solche Filme zu setzen.
Das glaube ich schon. Also das funktioniert ja auch. Also das ist halt auch, du brauchst halt keine großen Vorkenntnisse. Das funktioniert alles schnell. Das ist auch günstig produziert. Das ist ja auch alles nicht teuer. Die Effekte sind nicht schwierig. Die Leute kommen halt gut rein. Du musst im Endeffekt musst du vielleicht 10, 15 Minuten Geschichte haben, die dir für den nächsten Teil wieder was, so eine Brücke bauen.
Ja.
Und das reicht ja. Du musst irgendwas einbauen, was halt den Leuten sagt, ah, hier, den letzten Teil habe ich gesehen, das ist die und die Verbindung, jetzt macht das alles Sinn, was da passiert ist, auch wenn es dir vielleicht die ganze Geschichte vom ersten Teil auf links dreht. Und hinten raus brauchst du halt, wie gesagt, eine Brücke zu einem möglichen Nachfolger. Und zwischendurch müssen sie sich 4-mal erschrecken und alles ist gut, oder? Und die Leute gehen ins Kino, gucken sich das Ding abends an und danach geht's halt in die nächste Bar oder in die Disco und das war's halt. Also den guckt halt keiner, um halt irgendwie große Filmhistorie zu sehen.
Nee, nee. Aber Tino, ich merke gerade, das ist eigentlich Stoff, über den wir gerade hier reden. Das müssen wir eigentlich in privaten Seminaren so weitergeben.
Ja, natürlich.
Aber für euch, liebe Fans, machen wir es so. Ja. Erwähnt uns dann, ja, wenn der große Durchbruch kommt.
Aber wir erzählen es euch ja nur, damit ihr euch die Filme nicht angucken müsst. Damit ihr sagt, okay, bitte, ich guck's nicht. Ich gehe direkt in die Kneipe.
Ich höre direkt die knappe Stunde Gemütlichkeit.
So ist es. Jetzt ist die knappe Stunde auch schon rum.
Ja.
Jetzt wird es wirklich höchste Zeit, dass Tino, wir mal zu unserem Wochenfilm kommen.
Ja.
Oder Episodenfilm.
Ja, und zwar unsere Hausaufgabe. Ja, Tino, und da habe ich dir ja aufgegeben, weil ich ja ein Riesenfan bin von Gareth Edwards. Das ist ein Regisseur, der ist vor ganz, ganz vielen Jahren wahrscheinlich jedem Cineasten aufgefallen.
Du hast ihn ja quasi entdeckt.
Ja, ja, ich habe ihn entdeckt für mich.
In der kleinen Filmperle Rogue One.
Nee. Nee, und zwar war das der Film Monsters von ihm damals. Das ist eigentlich so eine Geschichte, das sind zwei ein Journalist, ne, und eine Frau. Also er ist ein Journalist, er kriegt Geld dafür, dass er sozusagen die Frau holt aus einem Gebiet, wo eben so ein Asteroid eingeschlagen ist, mit dem titelgebenden Namen, also da sind halt irgendwelche Monster rausgekrochen, ne? Und der muss jetzt die Frau, die die Tochter ist von einem reichen Anwalt oder so, kriegt er Geld dafür, um die wieder halt zurückzubringen in die USA. Und genau darum geht es eben in dem Film, ne? Die beiden, die können sich irgendwie am Anfang nicht leiden und dann kommen sie sich vielleicht ein bisschen näher oder vielleicht auch nicht. Und aber es ist immer diese unterschwellige Gefahr im Hintergrund da vor diesen Monstern. Ne? Am Ende vom Film werden die halt auch mal gezeigt. So, das war schon eine ganz, ganz starke cineastische Filmleistung von dem Regisseur. Und das haben dann natürlich auch andere gesehen. Und deshalb wurde er eben auch engagiert für Godzilla dann für im Jahr 2014. Ne?
Ja.
Das ist dieser Remake mit Aaron Taylor Johnson und Bryan Cranston, ne, wie sie alle heißen, die haben ja mitgespielt. Ne? Und also ich muss auch schon sagen, das ist eigentlich Monsters nochmal halt nur in viel, viel größer und epischer. Also Godzilla war schon damals, also das ist einer der Filme, an die erinnere ich mich eigentlich immer zurück. Das ist einer der stärksten Filme, die ich mit dem Kino gesehen habe. Also das hat mich echt umgehauen. Also nicht nur mich, auch viele andere. Naja, und dann, wenn du schon so episch Film inszenieren kannst, da ist dann natürlich noch jemand ganz anders drauf aufmerksam geworden, ne? Und zwar Disney, ja, mit Rogue One. Und also ich bin jetzt nicht hier.
War Rogue One schon Disney?
Ja. Also ich will jetzt nicht sagen, aber es ist schon eigentlich ist es der Star Wars Film, eigentlich der beste Star Wars Film, den es gibt, wenn du so überlegst. Ne? Jeder hat seinen
Lieblingsfilm. Das Fass machen wir jetzt nicht auf.
Aber jeder hat seinen Lieblingsfilm, aber Rogue One, das ist schon echt richtig stark. Also von der Geschichte her, ne, das Setting, die Schauspieler.
Der einzige Kriegsfilm.
Die Tiefe von der Story. Naja, und es ist halt auch alles so inszeniert, dass alles ineinander gut passt. Ne? Da ist nicht. Also da wird schon ganz schön, das ist sehr bildgewaltig, aber da kommen auch die Gefühle nicht zu kurz, ne? Oder es geht ja auch um was. Ne?
Ja. Also, und Mads Mikkelsen.
Und Mads Mikkelsen ist dabei, ne? Da machst du auch nichts falsch. Ne?
So ist es.
Und das ist ja auch eigentlich eine Geschichte von Schicksal. Ne? Also der zum Beispiel Mads Mikkelsen, ne, der wehrt sich am Anfang mit Händen und Füßen, ne, der will das nicht machen, der hasst das ohne Ende, der will es nicht machen, aber hätte er es nicht gemacht, den Job, dann gäbe es den Todesstern noch. Ne, musste halt eben, ja. Ne, und so greift alles ineinander über und am Ende Darth Vader versucht alles, aber er schafft es einfach
nicht. Das ist halt der Punkt, du musst das halt erstmal hinkriegen, einen richtig guten Film zu machen, der aber 1:1 so endet, dass alles davor auch noch richtig Sinn ergibt.
Ja. Ja.
Das ist halt nicht einfach.
Auf jeden Fall. Und von daher habe ich mir jetzt gedacht, Mensch, und das, der Mann, der hat ja auch, das ist jetzt sein vierter abendfüllender Spielfilm, The Creator. Also zwischen Rogue One alleine und The Creator, da liegen ja schon 7 Jahre dazwischen. Ne? Und zwischen dem ersten Film schon 13. Ne? Also der lässt sich auch Zeit mit dem, was er macht. Und The Creator ist jetzt eher wieder so ein eher freier Film, ne, würde ich sagen. Da ist jetzt, ja. Da ist schon ein großes Studio dahinter, aber da haben sie ihm halt wahrscheinlich gesagt, hier komm, jetzt mach mal was, worauf du Lust hast oder so.
Das ist auch wieder Disney.
Ah, ist auch wieder Disney, okay. Mhm.
Na, das ist Fox, aber Fox ist.
Ach, Fox, ja, okay. Mhm. Naja, und
das hat, das hat mich halt am meisten gewundert, weil, wenn du siehst, was Disney oder halt generell dann Marvel, Lucasfilm und sowas, was die halt für Geld bezahlen, teilweise für Filme, das, was wir eben hatten, The Marvels oder die ganzen Serien auf Disney und sowas, das sieht halt aus wie, also wirklich schwierig. Das ist nicht, sieht halt wirklich billig aus und kostet halt richtig viel Asche. Und wenn du jetzt weißt, wie viel The Creator gekostet hat und wie gut der aussieht, dann musst du dich halt fragen, warum das da funktioniert und woanders
nicht. Ja, jetzt sag aber nicht 25 Millionen.
Nee, 80.
80. Oh, okay,
aber der das sieht ist halt, aber. Der sieht, ja, aber der, der ist halt qualitativ da, wo andere mit 250 nicht sind.
Ja, auf jeden Fall, richtig. Hm, genau, stimmt.
Weil du aber siehst oder weil man vielleicht auch merkt, dass, dass Edwards da eben halt viel selber macht, ne? Und der halt auch einen gewissen Blick dafür hat, was er wie inszenieren will. Und er halt auch sagt, ich möchte hier viel Practical Effects drin haben, vieles, was man halt selber machen kann irgendwie und da nicht zu viel von irgendwelchen Visual Effects Artists haben.
Ja.
Und wenn das er hat, die Hand halt selber drauf hat, sieht das halt einfach gut aus. Und vor allen Dingen, das sieht halt auch in 20 Jahren noch gut aus.
Ja, auf jeden Fall. Also das hat ja auch alles seinen Platz in Filmen, ne? So CGI. Aber klar, das muss halt alles in einem richtigen, in einer richtigen
Balance. Ja, aber es ist eben nicht viel CGI. Und das, was CGI ist, sieht halt richtig krass aus.
Ja,
und es sieht halt wirklich gut aus. Und es ist auch durchgezogen gut in dem Film.
Ja. Ja, und Tino, was geht's denn in dem Film?
Ich wollte dich gerade fragen. im Endeffekt hast du einen Konflikt zwischen zwei großen Systemen. Also du hast auf der einen Seite die USA. Ich glaube, das wird auch nur USA genannt, oder? Oder wird das der Westen genannt? Ich glaube, einfach nur USA, oder?
Ja, irgendwie.
Und auf der anderen Seite hast du Neuasien. Die USA hat bei sich im Land und überall die ganzen KI-Roboter rausgeschmissen, weil die angeblich dafür verantwortlich sind, dass eine Atombombe auf L.A. geschmissen wurde. Und auf der anderen Seite hast du eben, wie gesagt, Neuasien und die leben alle mit ihren Robotern oder mit ihren künstlichen Intelligenzen halt sehr harmonisch zusammen. Und die gehen halt, weichen halt auch nicht davon ab. Und die USA möchte halt jetzt quasi diese ganze künstliche Intelligenz oder diese ganzen Roboter und sowas alles loswerden, möchte das halt alles von der Welt entfernen und führt quasi einen Krieg gegen diese Roboter und die künstliche Intelligenz und versucht eben zu der Mutter oder zu dem Vater zu kommen.
Mhm,
Wie heißt das? Manja? Mani?
Nirmata.
Nirmata, genau. Irgendwas Nepalesisches für, was weiß ich, Schöpfer oder so. Möchte eben quasi den Entwickler hinter dieser ganzen künstlichen Intelligenz eben finden und den halt ausschalten. Und darum geht es eigentlich quasi so in dem Film. Also du hast halt quasi zwei Systeme, die sich komplett gegenüberstehen und von der USA wird die Hauptfigur, der Joshua, wird quasi beauftragt, eben diese künstliche Intelligenz zu finden oder diesen Schöpfer der künstlichen Intelligenz zu finden. Und das ist der Anfang vom Film, wo er die quasi finden soll oder was er rausfinden soll. Und er kommt da oder entkommt da irgendwie so in so einem Angriff. Es ist hier nur auch schon eine Weile her, dass wir den Film gesehen haben. Er entkommt da so einem Angriff, wo er auch seine Frau verliert. Und er hat quasi mit der ganzen Sache abgeschlossen. Und irgendwann kommen die aber wieder auf ihn zu. Hier, wir hätten noch eine Aufgabe für dich. Die haben eine Waffe entwickelt, die quasi den ganzen Krieg Kriegsverlauf ändern kann. Du musst die finden und musst die quasi sicherstellen oder halt zerstören, sozusagen. Da wird ja schon im Trailer verraten, was die Waffe ist, aber ich glaube, wir lassen das jetzt erstmal sein, oder?
Mhm.
Das, ja, ich würde es vielleicht nicht erwähnen, dass nee. die den Trailer noch nicht gesehen haben, dass die halt noch einen gewissen Überraschungsfaktor haben. Und darum geht es halt quasi. Also der große Punkt ist halt quasi der Kampf zwischen der einen Seite, die USA, gegen die andere Seite, Neuasien. Die einen halt für KI, die anderen halt strikt gegen KI. Und die KI ist immer so ein Punkt, der halt so ein bisschen eingebracht wird, um halt einen gewissen Faktor zu haben. Oder irgendeinen Punkt zu haben, der halt quasi der Hauptpunkt sein soll.
Wobei man auch sagen muss, es ist auch ja kein Krieg gegen Neuasien direkt, sondern eigentlich nur gegen die KI. Ne,
aber in dem Fall dadurch, dass die sich so stark vor die KI stellen oder halt so eng mit denen zusammenarbeiten wollen und die halt auch schützen entsprechend, ist es halt ein Krieg gegen Neuasien.
Hm.
Weil du hast halt in Asien ja dann auch viele, ich sag mal, Partisanen, die halt da auch mitkämpfen, die keine künstlichen Intelligenzen sind.
Echt? Okay, ich habe das gar nicht so mitgekriegt. Da muss man nochmal ein
zweites
Mal
gucken. Ja, aber du siehst ja, es gibt ja zum Beispiel so Dörfer, wo die quasi versteckt werden und sowas.
Ja, ja.
Also es hat schon viele, viele Anlehnungen an Apocalypse Now zum Beispiel.
So ein bisschen Vietnam-mäßig so.
Genau dieses typische Partisanenkämpfe halt, Vietnam-mäßige, genau. Der übermäßige starke Gegner, die USA, die halt mit riesigsten Waffen oder den größten Waffen halt ankommen und halt gegen den Gegner kämpfen, der halt mit Überzeugung, sag ich mal, kämpft und halt seine Umgebung zum Vorteil nutzt. Ne? Das ist halt schon so viel, viel, was da so ein bisschen raussticht. Hat halt generell, sieht halt auch vieles aus wie Rogue One. Also wenn du so große Kämpfe am Strand hast zum Beispiel oder diese großen Panzer, die dann gegeneinander kämpfen und sowas.
Ja.
Du hast halt viele Anleihen von ganz anderen Filmen, auch von anderen Science-Fiction-Filmen, wie gesagt eben Rogue One und Apocalypse Now zum Beispiel, mit den ganzen künstlichen Intelligenzen und Androiden geht das halt so in die Richtung Blade Runner so ein bisschen.
Mhm.
Du hast Anleihen von Ex Machina drin, halt die Frage, wann ist so eine künstliche Intelligenz menschlich, wann hat die wirkliche Gefühle? Wann kannst du die wirklich als ebenbürtig darstellen oder sind das wirklich nur Hilfsarbeiter oder sowas? Halt so Fragen, die halt generell in der Science Fiction halt wirklich groß sind und immer im Vordergrund stehen. Und solche Sachen hast du halt ganz oft da drin und ganz viel. Was halt Science-Fiction-Fans vielleicht wirklich erfreut, dass sowas da drin ist. Oder dass du wieder mal so einen Science-Fiction-Film hast, der halt auch wirklich so grundlegende psychologische Fragen stellt. Und philosophische vor allen Dingen noch. Und nicht mehr nur dieses Weltraumgeballer zum Beispiel.
Ja.
Und sowas hast du ja halt einfach, wie gesagt, seit Ex Machina nicht. Blade Runner hat das nochmal aufgegriffen gehabt, alles, wo dann auch 2049 kam. Aber sonst hast du solche Filme halt nicht mehr, weil das nicht mehr gemacht wird. Und halt auch die Studios wahrscheinlich auch nicht mehr dieses Geld investieren wollen da drin. Aber hier hast du halt einen, der halt auch generell dann auch als Blockbuster noch funktioniert. Also du hast halt diese grundlegenden Fragen, diese Science-Fiction-Elemente, aber du hast halt auch trotzdem einen großen Blockbuster, der halt auch wirklich viele Leute ins Kino holt, ne?
Genau. Was wollte ich gerade sagen? Also, es gibt ja auch so verschiedene Filme mit so künstlicher Intelligenz, ne? Also so, weiß nicht, Terminator, ne? Absolut, will die Menschheit komplett auslöschen, ne? Oder Knight Rider mit David Hasselhoff, ist ein cooles Auto, das dir immer hilft. Ja. Ne? Also, ich würde sagen, der Film, das ist eher so Team Knight Rider, ne? Würde ich mal schon so was sagen, ne? Oder?
Ja.
Und genau, ich finde, der Film hat aber, das ist auch manchmal total überspitzt. Also so, da werden ja, diese KI wird ja manchmal so dann benutzt, ne, für Sachen, wo man sich denkt so, okay, also das wird wahrscheinlich eher so nicht passieren, ne, zum Beispiel als Nanny, ne, die Eltern gehen ins Kino und da passt jetzt der Roboter auf die Kinder auf, ne, so ungefähr.
Bist du sicher?
Also, ich weiß nicht, ob das jemand machen würde.
Das ist das Erste, was gemacht wird.
Jetzt glaube ich, dass das nie jemand macht. Niemals. Ne? Aber zum Beispiel, ich meine, also, aber zum Beispiel so als Operationshilfe, ne, für Genauigkeit und sowas, da könnte ich mir das schon vorstellen.
Beispiel, ne? In Japan hast du so Pflegeroboter, die quasi dafür da sind, sich mit Rentnern zu unterhalten, die in so Pflegeheimen sind. Warum sollen die dann nicht auf Kinder aufpassen?
Naja, aber lässt du doch nicht alleine.
Ja, also noch nicht. Aber es bei einer gewissen Entwicklung von den Dingern, also das würde ich auf jeden Fall nicht ausschließen.
Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Aber gut, ich meine, klar, okay, aber ich meine ja nur, ne, okay, dann sag mal halt so, agree to disagree. Aber da gibt es bestimmt auch die eine oder andere Sache, die du dir nicht vorstellen könntest, ne? Und aber da ist eben halt alles so reingeballert, ne? Also KI wird halt eben für alles verwendet, ne? So ungefähr. Ne?
Ja, im Endeffekt leben die halt mit der KI zusammen und sehen die halt als ebenbürtig. Darum geht's ja.
Naja, genau.
Und du hast aber, was ich halt finde, ist halt, du hast so ganz viele kleine Ideen, die halt so eingepackt haben in den Film. Wie zum Beispiel das mit dieser Gedächtnisübertragung, mit diesen Chips, die rausziehen quasi und halt bei so Androiden da wieder einsetzen können, um halt so zum Beispiel die letzten Minuten von einem Toten noch mal zu sehen oder noch mal das Gedächtnis so zu übertragen oder so. Das gab es ja auch alles schon bei anderen Serien oder Filmen.
Ja.
Da ist schon vieles so zusammengesucht und zusammengepackt, wo ich aber bei keinem davon sage, ja, ich weiß nicht, das hätte jetzt vielleicht nicht so übernehmen sollen, sondern das passt ja trotzdem. Also das greift ja trotzdem ineinander.
Ja.
Also es ist jetzt nichts, wo du sagst, das ist ein zusammengeklauter Film. Nö. Das wirkt immer noch extrem neu, modern, innovativ. Aber du hast trotzdem schon mal alles irgendwo gesehen und bei vielen Sachen merkst du auch, ich weiß nicht, ob das hundertprozentig zu Ende gedacht war. Also die haben halt viele Sachen oder viele Ideen, die sie so ein bisschen aufgegriffen haben, wo du aber merkst, okay, also da musst du schon, ich sag mal, also guten Glauben an den Film haben, dass du das so hinnimmst, dass das genau so passiert ist, weißt du? Also vieles ist auch einfach, du musst jetzt mal einfach mal, darfst jetzt nicht drüber nachdenken und du musst das jetzt mal so hinnehmen. Gut, es ist ein Science-Fiction-Film, aber bei vielen Sachen musst du das halt erstmal so als gegeben hinnehmen.
Ja.
Wo du eben nicht unbedingt nach den ganzen logischsten Sachen fragen darfst.
Nee, genau. Aber das ist, ich sag mal so, also der Film, der hat eben auch wieder ein richtig, richtig gutes Worldbuilding. Ne? Also ja. Das, da bist du voll drinne. Und das, genau, wie du gesagt hast, spielt alles ineinander mit rein. Ich würde aber sagen, also auf jeden Fall an Rogue One kommt er nicht ran und für mich auch nicht an die anderen Filme. Also das ist schon ein sehr, sehr guter Film. Der unterhält auch, macht Spaß, den zu schauen. Ja. Aber für mich fehlt auch so ein bisschen so eine Tiefe oder auch so eine emotionale.
Ja, die hast du aber schon.
Hast du, ja. Also
ich finde, die emotionale Tiefe hast du hier schon. Und ich glaube, dass ich den Film eher ein zweites oder ein drittes Mal gucken würde als wahrscheinlich Godzilla. Also ich glaube, der gibt mir da mehr, weil ich da mehr Themen drin sehe. Also Godzilla ist halt wirklich pure Unterhaltung. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass der Creator in ein paar Jahren nochmal so ein, also in der Szene halt so einen Hype kriegt, wie Blade Runner. Der war ja in den 80ern, ist ja jetzt auch nicht so der große Kassenschlager gewesen, glaube ich. Der hat halt erst hinten raus viele Fans gekriegt. Beziehungsweise ist dann richtig groß gehypt worden. Also es war halt nie das große Ding, wie es jetzt ein Terminator war. Es war natürlich wahrscheinlich schon, dass der ordentlich Geld verdient hatte oder so. Aber es war eben nicht das große Ding, ne?
Ja.
Und Blade Runner ist halt danach erst so ein Kritikerliebling geworden. Und ich kann mir das vorstellen, dass es mit Creator halt auch funktioniert. Dass der halt eher so in ein paar Jahren vielleicht so mehr Fans kriegt.
Ja, das genau, auf jeden Fall. Und das ist ja auch ein Thema eigentlich, das ist ja gerade mit der KI, das fängt ja gerade erstmal an oder so, ne, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Ne? Das entwickelt sich so mit der Zeit Und von daher ist das ja so eine Interpretation von der Geschichte. Und ja, also das ist auch so ein krasser Gegensatz zum Beispiel zu Godzilla. Ne? Bei Godzilla, da spielen ja irgendwie so die Leute, die beobachten das und so, ist okay. Ne? Aber ja. Ich meine, den Tieren, ne? Also Godzilla und diesen Insekten, denen ist das am Ende ja egal. Ne? Die beiden Insekten, die wollen sich einfach nur paaren. Ne? Und Godzilla, der möchte gerne was zu essen haben. Ne?
Ja.
Und darum geht es eigentlich, ne? Dass eben die Tiere so sind, wie sie sind. Ne? Die Natur, das kannst du halt alles nicht beeinflussen. Ne? Und ob jetzt die Menschen da was gemacht haben oder nicht, so einen großen Einfluss hat das eben nicht gehabt auf die ganze Geschichte. Ne? So, das ist ja eigentlich auch mit einem Teil der Story von Godzilla oder so eine Art Wahrheit, die der Film da mitbringt. Ne? Und bei dem Film, naja, das ist eben so, das könnte sein, das könnte aber nicht sein. Ne? Das ist jetzt so, ne? KI,
nee, gut. Ich glaube, der Film ist schon eine alternative Zeitebene, weil das spielt ja jetzt nicht so arg in der Zukunft, ist aber ja so krass anders, auch von dem Worldbuilding her, was du eben angesprochen hast. Es ist ja so, dass du jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt nach Asien guckst, hast du ganz viele Humanoide und auch Roboter und sowas, die den Leuten ja zum Beispiel aber bei der Landwirtschaft helfen. Aber die machen trotzdem noch die Landwirtschaft, wie es halt vor 50 Jahren war. Mhm. Also das ist jetzt nicht irgendwie hypertechnologisiert, sondern das wird alles mit quasi wie von Hand in Anführungsstrichen gemacht, nur machen es halt die Roboter mit. Also das ist ja jetzt nicht so, dass das jetzt extrem fortschrittlich wäre, sondern das ist schon so gezeigt, als dass das jetzt ein rückständiges Volk wäre, aber halt mit künstlichen Intelligenzen, die halt quasi einfach nur Menschen ersetzen.
Ja, spannend. Auch eine Perspektive, die habe ich auch so noch nicht gesehen auf den Film, auf jeden Fall. Ja.
Und so kannst du halt viele Sachen rein interpretieren. Du kannst dich immer darüber unterhalten, wie ist das vielleicht jetzt gesehen oder sowas. Mhm. Und das ist vielleicht so das, was ich so als Positives bei Science Fiction halt mitnehme. Dass du halt viele Ansatzpunkte hast, viele Sachen, die du halt ansprechen kannst, viele philosophische Themen, was macht den Menschen aus, was macht menschliches Leben aus, ab wann zählt das quasi als menschliches Leben, was ist da jetzt der Hybridfaktor zum Beispiel. Das ist ja das, was den Film ausmacht, verpackt in einen Kriegsfilm.
Ja, apropos, ja, Tino, jetzt muss ich mal ganz kurz, apropos Hybrid, Helge Schneider hat auch ein neues Buch rausgebracht, Stepptanz. Da geht's auch um künstliche Intelligenz. Also Kommissar Schneider ermittelt wieder, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber das muss jetzt raus.
Er hat ein Buch,
Ein neues Buch, genau. Ne?
Wie heißt das?
Stepptanz.
Stepptanz.
Also mit Kommissar Helge Schneider, und da geht es auch wie er sie charmant formuliert, um Hybs. Ne? Also die Kurzform für Hybrid. Aber ich muss auch dazu sagen, also das ist auch schon ganz schön gewalttätig, aber auch an manchen Stellen ganz schön witzig, ne? So wie Helge Schneider eben ist. Aber Tino, jetzt immer wieder in der Spur.
Hast du das Buch schon gelesen?
Das habe ich schon gelesen, ja.
Oh, herrlich.
Auf der Zugfahrt. Das hat auch nur 180 Seiten und es ist groß geschrieben.
Stepptanz, Kommissar Schneider versteht die Welt nicht mehr.
Ja.
Herrlich. Schön.
Ja.
Du hast mich komplett rausgebracht. Wo war ich stehen geblieben?
Bei.
Du musst den auf jeden Fall gucken.
Hybriden, genau. Ja, guck mal rein, na klar, auf jeden Fall. Der Film lohnt sich.
Ich wollte gerade sagen, wo wir bei künstlicher Intelligenz waren, hätten wir vielleicht noch einen Serientipp, der aktuell auf Prime läuft. Und zwar ist das Mrs. Davis. Läuft auch so ein bisschen unterm Radar. Also ich habe noch nicht viel davon gehört gehabt, habe das auch nur auf der Startseite mal gesehen, habe mir den Trailer angeguckt und habe gedacht, oh, guck's mal rein. Und zwar geht es da um eine Nonne, die in einer Zukunft wird nicht gesagt, aber so eine, ich würde mal sagen, alternativen Realität lebt, bei der die ganze Welt quasi von der künstlichen Intelligenz so ein bisschen gelenkt wird. Also es gibt halt diese eine Miss Davis, das ist diese künstliche Intelligenz, die kann mit einzelnen Menschen kommunizieren über so Stecker im Ohr zum Beispiel. Also wenn du jetzt so AirPods im Ohr hast, kann die sich quasi auf jedes elektronische Gerät schalten und dadurch so die Steuerung von den Menschen übernehmen, die das halt quasi zulassen und die halt damit kommunizieren möchten. Und möchte nun versuchen, zu dieser einen Nonne zu kommen, weil die sich so ein bisschen komplett dagegen so ein bisschen ausgrenzt. Also die möchte eigentlich nichts mit dieser künstlichen Intelligenz zu tun haben. Und das Ziel von dieser KI ist eben nun, die Nonne zu überzeugen, für sie einen Auftrag zu übernehmen. Und die machen einen Deal und sagen, wenn du für mich den Heiligen Gral findest, dann schalte ich mich ab und übergibt die Welt quasi wieder sich selber. Und das ist so ein bisschen die Prämisse in der Serie. Ich habe jetzt die ersten 3 Folgen geguckt.
Okay.
Und merkst du, nach jeder Folge oder am Ende von jeder Folge dreht sich die ganze Geschichte nochmal um 180 Grad und läuft in eine ganz andere Richtung. Jedes Mal, wenn du gedacht hast, okay, das ist Sinn und Zweck der Serie, sagt dir jedes Mal jemand anders, nee, das ist, das hast du jetzt wirklich komplett falsch gedacht. Und so ist das, ergibt sich das halt nach und nach. Und wenn du jetzt denkst, okay, die Suche nach dem Heiligen Gral ist jetzt Sinn und Zweck der Sache, geht es ganz schnell, dass du halt merkst, vielleicht ist doch was anderes der Sinn. Oder vielleicht geht es doch wieder in die Richtung. Oder vielleicht sind die doch nicht die Guten. Oder vielleicht sind die jetzt die Bösen. Oder dazu ist das Ganze eben auch richtig witzig gemacht. Total übertrieben. Also es ist richtig überm Limit. Der Humor ist ganz, ganz arg drüber. Also es ist teilweise richtig quatschig. Du hast Kampfszenen drin, die extrem blutig sind. Du hast da extreme Sprüche drin. Du hast diese grundlegende Rivalität. Also auf der einen Seite natürlich die Wissenschaft mit der KI, auf der anderen Seite die Kirche quasi durch die Nonne repräsentiert. Was ist da jetzt quasi das Wichtigere? Das sind ganz viele Punkte, die da eben drin sind, die halt so annehmen kannst, wo du halt immer wieder was siehst, was jetzt quasi so der Sinn eigentlich oder der eigentliche Sinn von der Serie sein könnte. Was du halt immer mehr erst rausfindest, je weiter du halt in die Serie reinguckst. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, das weiter zu gucken. Also nach 3 Folgen ist es auf jeden Fall schon richtig interessant. Und wie gesagt, gibt's aktuell auf Amazon Prime, ist da im Abo mit drin.
Okay, wunderbar. Ja, ich würde auch noch sagen Upgrade. Ne? Also wenn jetzt hier der Creator ist hier Team Knight Rider, da gibt es ja noch Film Upgrade ist Team Terminator. Ist, weiß nicht, vor 2-3 Jahren auch rausgekommen.
Ja, das war der erste Corona-Film in Anführungsstrichen, weil ja. Der damals, glaube, der wäre in der ersten oder zweiten Kinowoche gelaufen, nachdem die Kinos zumachen mussten.
Mhm.
Und da haben sie den ja ins Streaming gebracht direkt.
Ja, also ich finde, das ist
der erste Film, der direkt zu Kinostart quasi zum Kauf rausgegeben wurde.
Ja, da war ich auch wirklich positiv überrascht, obwohl der schwach angefangen hat. So die ersten 10 Minuten waren eher so lala. Aber der hat dann eben durch diese KI, nimmt er eben sozusagen Spannung auf. So, okay. Kino, jetzt sind wir aber schon 1,30 drinne. Wollen wir noch ja, eine?
Dafür haben die Leute jetzt wirklich auch mal 3 Monate nichts von uns gehört.
Genau, eben, genau. Ich wollte nur sagen.
Und die nächste Frage ist ja, wer weiß, wann das Ding hier geschnitten ist.
Ja, und aber eigentlich witzigerweise ist ja, wir haben jetzt noch eine Rubrik und die haben wir uns eigentlich deshalb genommen, weil wir gedacht haben, oh Mensch, wir kommen ja niemals auf eine Stunde überhaupt und deshalb haben wir die jetzt mit drin, aber ich würde sagen, wir machen sie trotzdem, oder?
Ja, na mach doch.
Na, und zwar, weil sonst nichts los ist, heißt die Rubrik. Genau, und ich habe neulich mal ganz viel Zeit gehabt und ich gucke mir auch immer mal gerne mal Musikvideos an, ne, Tino, auf YouTube oder so, machst du bestimmt auch.
Nee,
selbst. Nee, gar nicht. Und ich bin halt so gesurft auf YouTube und da habe ich jemanden gefunden, das ist so ein, naja, ich glaube, kalifornischer Künstler. Und zwar heißt der Oliver Tree. Vielleicht kennt den der ein oder andere schon. der macht, unter anderem hat er auch mit Tim, David Guetta. Mhm.
Ich glaube, du bist zu spät. Hätten wir die Folge vor ein paar Wochen aufgenommen, hätte dir wahrscheinlich jeder zugestimmt. Aber Oliver Tree war jetzt am Freitag live im ZDF.
Ach Quatsch. Hm. Mit David Guetta oder mit dem anderen Typen?
Nee, alleine. Irgendwie in einer Mülltonne oder sowas.
Wie, erzähl mal.
Ne, der hat einen Auftritt gehabt in der Sendung von Böhmermann. Der hat ja immer so musikalische Auftritte oder musikalische Sachen halt drin in seiner Sendung. Und ja. In dem Fall war es jetzt eben Oliver Tree und der hat nur oder sollte sich halt vorstellen und was so seine Musik ausmacht und meinte, hat nur gesagt, my music is just trash. Und ist es halt nur, wie er auftritt und quasi in so einer großen Mülltonne als großer Müllsack irgendwie sein Lied singt.
Ach Quatsch. Doch. Aber Tino, Tino. Ist das nicht das, was ich auch dir, also weil wir auch so lange gebraucht haben, ich habe dir das gesagt, vor ein paar Monaten, ne?
Ja.
Also genau, weil das ist eigentlich ein Phänomen. Naja, gut, okay, aber dann, wenn dann den schon viele kennen, dann ist es ja auch super. Dann haben vielleicht auch schon ein oder andere Musikvideo von dem gesehen. Wenn nicht, also ich bin selber darauf aufmerksam geworden, eben durch, wie heißt der eine noch, Robin Schulz, ne, oder mit David Guetta macht er so
90er. Ja, das ist auch ein heikles Thema mit Robin Schulz.
Ja. Okay. Auf jeden Fall ist mir eins immer aufgefallen bei den Videos, ne? Das sieht alles scheiße aus, genauso wie du das beschrieben hast mit dem Müllsack, ne? Also, das ist das ist so hässlich alles gemacht, aber gleichzeitig ist es halt, merkst du halt eben das handwerkliches Geschick dabei, ne, die ganze Zeit. Hm. Und man kann das eigentlich so sehen, das ist wie so ein Alexander Markus, nur auf Crack, ne, so richtig auf Hardspeed, ne. Also du hast ein Oeuvre von dem, das ist eben, wie gesagt, 90er Jahre, das ist ein bisschen Pop, das ist Hip-Hop, ne, das ist Country-Musik, so immer so mit so ein bisschen Elektro-Einlagen. Und auf was wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Jetzt fällt es mir ein, Tino. Und zwar, du kennst doch Steve-O von Jackass, ne?
Ja.
Und da hat er auch ein Interview gemacht mit dem zusammen. Und da hat er auch gesagt, ja, früher, ich habe schon so viele Karrieren ausprobiert, ne, in der Musik, ne, oder Filme machen oder sonst was. Hat alles nicht funktioniert, weil ich das alles zu ernst gemacht habe. Ne? Und dann hat er halt gesagt, ja, ich habe dann mir eine Sonnenbrille geschnappt, die ich immer als Kind getragen habe. Die Jacke von meiner Oma, ne, ich habe die hässlichste Frisur aller Zeiten mir schneiden lassen. Ne, und dann hatte der auf einmal 1 Million Klicks und sowas, ne? Und das hat er dann halt auch knallhart durchgezogen, so. Und genau, also es geht um dieses Musikvideo Hurt. Und dann gibt es eine Mockumentary dazu. Und das ist eben das Witzige, die geht ungefähr eine halbe Stunde. Die heißt Oliver Tree, How to Make a $1 million Music Video. Und das Witzige ist eben, dass er selber, der zieht sich ja mit Absicht so an, ne, macht alles hässlich. Aber in dem Musikvideo ist halt ganz normal und erzählt halt, was halt alles schief läuft und dass er das eigentlich gar nicht so haben will. Ne? Und dann gibt es noch Interviews mit dem Regisseur oder mit dem Kameramann und sagt, ah ja, sorry, also der kommt hier an, der ist besoffen und der bestellt irgendwelche Sachen und so ein Kram. Und das macht das eben das Ganze witzig und sympathisch.
Okay.
Ja, genau. Also da könnt ihr mal reinschauen, geht zu 35 Minuten.
Und das ist frei auf YouTube verfügbar?
Das ist frei auf YouTube verfügbar, aber bei Hurt, da muss man sich anmelden dafür.
Okay.
Genau. Ja, also da gibt es aber ganz viele, also da gibt es, ich glaube, über 30 Musikvideos durch verschiedene Zeiten hindurch. Ist auf jeden Fall mal interessant, aber ist ja witzig, ne? Also Tino, das ärgert mich so ein bisschen, ne? Hätten wir jetzt vielleicht 2-3 Wochen früher aufgenommen, wann kam der da im TV?
Freitagabend.
Ach Mensch, gibt's doch nicht. Ah! Na gut, aber okay, aber hätten wir das vor 2
Also Oliver Tree ist ja nun auch seit Southstar letztes Jahr schon bekannt.
Ja, genau. Also, aber ja, okay, na gut. Gut, dann hätten wir uns.
Nee, wir müssen noch sagen, was wir für die nächste Folge gucken müssen.
Ach ja, stimmt, richtig.
Ja, und wo wir eben das Thema nämlich schon mal hatten mit Apple TV-Verfilmung, wo nämlich Apple richtig die Geldschatulle aufgemacht hat, haben die nämlich nicht direkt nur Killers of the Flower Moon gemacht, sondern sie haben direkt den nächsten Shulkin Phoenix Film eingekauft, beziehungsweise in Auftrag gegeben. Von keinem geringeren produziert als Ridley Scott. Das heißt, unser nächster Film wird Napoleon. Da ist halt, wie gesagt, nochmal richtig Geld geflossen. Wahrscheinlich genauso die 200 Millionen, die Killers of the Flower Moon gekostet hat, nochmal direkt in Napoleon geschossen. Nur damit die Filme jeweils mal 3-4 Wochen im Kino laufen können und direkt in die Oscar-Riege mit reinstößt. Nur um dann halt direkt wieder auf Apple TV zu landen.
Und um dann in der knappen Stunde Gemütlichkeit zu landen.
So ist es.
Ja, gut.
Alles klar. Haben wir natürlich nächstes Mal. Hoffentlich wieder nicht wieder 3 Monate.
Nee.
Wir geben uns die größte Mühe, dass wir dieses Mal wieder schneller sind. Aber ansonsten, vielen Dank fürs Zuhören. Eine schöne Zeit. Und geht ins Kino zu Napoleon. Dann wisst ihr direkt schon, oder könnt direkt mitreden in der nächsten Folge.
Na, auf jeden Fall. Vielleicht schalten wir jemanden live dazu.
Na dann. Macht's gut.